Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, dann machen wir mal weiter. Unsere erste Aufnahme im Jahr 2021. Wir haben uns eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause gegönnt und jetzt sind wir wieder halbwegs entspannt da. Entspannt, Heiko?
Ja, sowas von entspannt. Zur CES bin ich doch immer entspannt, wenn auch nicht aus Vegas raus, ne?
CES, kann man nachher drauf.
Aber ja, ansonsten, ja, so entspannt, wie man momentan sein kann. Ja, waren zwar ein paar freie Tage, aber kopfmäßig war das jetzt auch nicht wirklich entspannt gewesen. Aber okay. Ja,
aber spannend, spannend.
Ja, total spannend.
Marian, was geht denn ab in Recklinghausen?
Wir haben eine Inzidenz über 200. Namen zusammen erstmal.
Hallo Marian, gratuliere zu über 200.
Ja, danke. Soll heißen, ja, es gilt tatsächlich der 15 Kilometer Bewegungsradius für mich seit heute.
Ab Ortsgrenze Recklinghausen oder ab Landesgrenze NRW?
Also ist ein bisschen schwierig. Oder der Wohnort?
Das ist echt irgendwie mega kompliziert, weil das gilt irgendwie von meinem Haus, aber dann in einem Umkreis und dann ab der Grenze dieses Umkreises in 15 Kilometern. Es ist irgendwie, ich blick da überhaupt nicht.
Der deutsche Behördenschimmel sich schön ausgelassen, ja?
Ja. Also ich glaube, das kann man auch gar nicht nachvollziehen oder verstehen. Also, Ich freue mich schon auf die erste Kontrolle, wo dann so ein Polizist vor mir steht mit so einer Karte, wo er dann so Stecknadeln reinsteckt und dann so Kreise zieht mit einem Bindfaden oder so.
Ja, aber bevor er damit anfängt, muss er ja erstmal den aktuellen Inzidenzrechner für sämtliche anliegenden Ortschaften dabei haben. Weil es ist ja, du darfst da bloß nicht raus. Das heißt aber, du darfst als unter 200 Inzidenzler ja trotzdem in den Inzidenzraum rein.
Ja, das ist richtig.
Also am Beispiel hier Oberbayern, Ingolstadt hat heute zum ersten Mal unter 200. Das heißt, die Ingolstädter hätten bis heute früh nicht nach Eichstätt reinfahren dürfen. Andersrum schon.
Was ja richtig.
Und wie kontrollierst du das, wo die ganzen Nummernschilder sind ja alles Firmenfahrzeuge etc.?
Ja. Ja, da kannst du eh nicht nachgehen, nach Nummernschild oder so.
Ja, wonach willst du denn sonst gehen? Genau, da kannst du nicht jeden Hans Dampf auf der Straße. Also du musst ja die außerörtlichen Kennzeichen dir rauspicken. Weil die aus dem eigenen Landkreis sind ja im Landkreis, oder wenn der Landkreis größer ist als Stadtgrenze.
Aber wenn's danach geht, habe ich ja überhaupt gar kein Problem, weil das Nummernschild, was ich am Auto habe, das ist aus dem Kreis, die glaube ich 60 oder so haben. Also das ist
ja, aber ja, okay, ja, merkst du?
Ja, eben.
Corona-Tricks. Mal schauen, ob wir da hinkommen. Könnte ein Thema sein.
Na, wie machen das denn die Berliner dann, wenn die in die Schwurität kommen sollten mit 15 Kilometern? Dann geht's von Kiez zu Kiez oder was?
Nee, ich glaube, ab Ortsgrenze. Ich glaube, die dürfen, und Berlin hat ja eine schöne große Ortsgrenze. Ich glaube, die dürfen da wirklich auf Kante und erst ab dann zählt's.
Okay.
Was aber auch eigentlich wenig sinnig ist, ne? Also das ist ja auch die ganze Grundlage dieser Diskussion am Ende. Das macht irgendwo nicht wirklich Sinn, ne? Diese Bestimmung. Naja. Aber
kommen wir vielleicht später nochmal drauf, weiß ich nicht. Wir haben da so ganz interessante Shownotes heute. Ja, aber auf jeden Fall erstmal auch hier jetzt in der Aufnahme. Frohes Neues an alle.
Oh, Happy New Year. Ah, ja. Ja, ist ja noch gar nicht so alt, ne? Ist erst einen halben Monat alt jetzt.
Immerhin schon einen halben Monat. Ja. Und das ist.
Ich hab heute Morgen gefragt, ob man frohes Neues noch sagen darf. Man wurde mal gesagt, ja, kann man noch machen.
Same also here.
Frohes Neues. Ja.
Von daher ist doch super. Ja, und da es unsere erste Folge in diesem Jahr ist, ist es doch, denke ich, auch vollkommen okay. Und es wird uns doch keiner kommen, dass wir allen noch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen.
Ja, wie geht's euch so mit diesem 2021? Es ist schon echt gut, dass 2020 vorbei ist, ne?
Soll ich was sagen?
Jetzt ist ein ganz neuer Schnack.
Das ist, ja, ich höre die süffisante Ironie aus deiner Stimme.
Ja.
Naja, aber sind wir mal ehrlich, es kann ja eigentlich echt nur besser werden, oder? Nach dem vergangenen Jahr, irgendwo schon.
Naja. Ach,
sehe ich noch nicht so, aber ich hoffe doch, dass es besser wird, ja. Aber du hast schon also, recht, ja. Es sollte eigentlich besser werden, ja. Die Vorzeichen sind nicht so verkehrt. Es ist auf jeden Fall
vielversprechend. Die Kapriolen, die 2021 geschlagen hat bisher. Aber vielleicht reden wir da noch drüber. Es geht bei mir zumindest auf jeden Fall schon sehr, sehr lustig los. Ich krieg ganz merkwürdige Post. Also gestern.
Entschuldigung, ganz kurz. Wer von euch hat eigentlich sein Altfeuerwerk aus den vergangenen Jahren an Silvester noch verballert?
Hätte ich gern gemacht, wenn ich es nicht erst irgendwie Anfang der Woche im Keller gefunden hätte. Ich wusste, ich habe es irgendwo hingeräumt, aber ja. Ansonsten hätte ich es verballert in der Tat. Ja.
Ich habe ähnlich wie du, Heiko, ich habe auch die Kiste mit dem Kram von 2019, der übrig geblieben ist, tatsächlich auch erst letzte Woche gefunden. Und dachte mir so, ah, scheiße.
Einmalige Profis, ja. Aber es war irgendwie war es dieses Jahr auch okay gewesen, ja. Dass da kein großer Trubel war und es hat sich eher als sehr komisch angefühlt, dieser ganze Jahreswechsel, der Übergang, das, keine Ahnung. Kann nur besser werden. Ja, ich will gar nicht so viel drauf rumreiten, aber das war schon alles sehr spooky gewesen mit den komischen Weihnachten und komischen Silvester. Und ja, jetzt sind wir mitten im Januar und das ist immer noch komisch und es wird bestimmt noch 3 Monate komisch sein. Und dann.
Es ist Covid.
Covid, komisch, komisch, Covid. Es ist Covid, aber es war doch Covid-19, komisch. Nicht Covid-21, oder?
Stuttgart 21, ne? Warte.
Ja.
Ja. Geht schon gut los. Ja, nee, ich habe nichts verballert. Ich fand es ganz im Gegenteil. Ich habe ja schon mal erzählt, wir haben ja das große Glück, hier eine Terrasse zu haben. Hier oben eine Hochterrasse. Und da konnten wir dann stehen und so ein bisschen ins Altmühltal reingucken und ein paar hatten wir anscheinend echt noch Restbestände. Und das war ganz nett.
Mhm. Ähnlich bei mir, ich war mit einem Kumpel quasi mitten in der Nacht zu Fuß draußen unterwegs.
Und so What?
Jo, sind wir auch ein bisschen spazieren gegangen und zwei interessante Beobachtungen in der Nacht. Die Autobahn war komplett leer, ne? Autobahnbrücke, Fußweg. War total spooky, mitten auf der Autobahn zu stehen, auf A2, wo normalerweise immer Autos fahren und wirklich für 5 Minuten kein einziges Auto zu sehen auf dieser Autobahn. Das war echt spooky. Und dann halt auf dem Berg ein bisschen von dem Feuerwerk gesehen, was so rundherum. Also es hat mich tatsächlich überrascht, wie viele Leute doch tatsächlich noch irgendwo Feuerwerk trotzdem
hatten. Ja, ein paar Sachen waren noch im Keller, oder? Sie haben halt direkte Verwandtschaft
in Holland.
In Holland auch? Ich hätte es eher gesagt, ja. Polen, Tschechien, aber okay. Na,
von Mayans Standort aus ist Holland, glaube ich, die kürzere Alternative, um einzukaufen.
Ich dachte, die seien auch vernünftig, die Holländer, aber sind sie wohl nicht.
Nee,
mach dir mal keine Sorgen. Die Holländer sind nicht vernünftig. Ja.
Tja, aber jetzt erzähl von deiner Post. Jetzt hast du uns hier getriggert. Was hat der liebe Postbote dir denn gebracht?
Ganz, ganz viel. Also angefangen mit der neuen Aufstellung für die Gewerbesteuer, aber das gehört wohl, glaube ich, zum Spiel dazu. Nee, ich bin, ich weiß gar nicht, ob ich stolz drauf sein darf, ich bin ein Datensubjekt.
Ja, schön, dich kennenzulernen, Mr. Subject. Data Subject.
Also ganz, ganz merkwürdige Geschichte von einer Managing Risk Enabling Trade Firma. Die haben mich in Kenntnis gesetzt, dass sie mit meinen Daten arbeiten. Und zwar haben sie da anscheinend entweder meine Website oder andere zugängliche oder wie eine Schreibe, das ist so wunderschön. Diverse öffentliche Quellen sowie Websites von Unternehmen und Handelskammern sowie nicht öffentliche Quellen haben sie benutzt, um an meine Daten zu kommen.
Nicht öffentlich, okay.
Schöne Beschreibung. Also diverse öffentliche Websites von Unternehmen, Handelskammern und nicht öffentliche Quellen haben sie auch benutzt und setzen mich in Kenntnis, dass sie meine Daten nutzen. Und dann mein Highlight-Satz eben, bla bla bla. In unseren Datenschutzerklärungen finden Sie außerdem Informationen zu Ihren Rechten als Datensubjekt. Sowie dazu, wie Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und diese ändern können. Ja.
Okay, und was heißt das jetzt?
Call me Datensubjekt.
Welcome to the subject.
Ja. Also rein datenschutztechnisch, rechtlich heißt das jetzt für den Carsten, dass er jetzt ganz offiziell sich einen Auszug anfordern darf bei dieser
das darf ich,
Firma.
Bei der habe ich einen aktuellen Anlass, aber das darf ich doch, glaube ich, sowieso. Diese ganzen Kreditunternehmen, die sind ja gezwungen, Auskünfte zu erteilen auf Anfrage.
Das ist richtig. Du musst aber... Muss ja aber erstmal wissen, ob die überhaupt Daten gespeichert haben von dir. Also.
Na, du kannst immer anfragen und sie müssen dir theoretisch Auskunft geben. Da gab es mal so einen Webseitenverteiler, der eine ganze Reihe von den Unternehmen angeschrieben hat. Habe ich mal angefordert und habe dann sehr, sehr viel Post bekommen. Dann habe ich es gelassen. Richtig aussagekräftig ist es nicht und was machen kann man auch nicht mit der Info. Nee, aber ich bin ein Datensubjekt. Genau. Und dann hat mir noch die ARD und ZDF geschrieben, auch wunderschön. Rundfunkbeiträge soll ich zahlen. Und wenn ich schon, das ist super, weil ich arbeite hier selbstständig aus dem Homeoffice und bin natürlich ganz eifriger, braver GEZ-Zahler. Und jetzt soll ich aber für meine Betriebsstätte auch nochmal Rundfunkbeiträge zahlen.
Okay.
Allerdings gibt's hier einen Passus, das ist auch super gut. Ich lese mal vor, Betriebsstätten in Wohnungen sind beitragsfrei, wenn sie für die Wohnung bereits Beitrag entrichtet wird. Dies gilt für Freiberufler und Selbstständige, die von zu Hause aus arbeiten und so weiter. In diesem Fall, jetzt kommt's. In diesem Fall ist aber ein Drittelbetrag für jedes nicht privat genutzte Kraftfahrzeug zu zahlen. Hä?
Ja.
Wo kommt auf einmal das Auto her?
Nutzt du dein Fahrzeug sowohl dienstlich als auch privat, so ist es anmeldepflichtig beim Rundfunkbeitrag. War es übrigens damals auch schon bei der GEZ. Nutzt du dein Fahrzeug ausschließlich privat, dann nicht.
Ja, aber wenn ich das Fahrzeug in meiner Steuerbescheinigung...
Man muss
aber
unterscheiden zwischen gewerblich oder schrägstrich dienstlich, oder?
Nein, hier steht dienstlich. Nee.
Okay. Na gut.
Also da gibt es tatsächlich meines Wissens keine weitere Unterscheidung. Also es ist wirklich in dem Moment, wo du es nicht mehr als reines Privatfahrzeug, also das heißt, wenn es in der Steuererklärung angibst, ist es halt kein Privatfahrzeug mehr.
ist schwierig, ne? Hey Kunde, ja, ich habe ein Auto, aber ich komme jetzt dann trotzdem mit den Öffis. Weil sonst muss ich ein Drittel GEMA-Beitrag auch noch zahlen. Aber es ist schon witzig, wie sie das dann verknüpfen und auf einmal kommt das Fahrzeug ins Spiel. Faszinierend.
Ja.
Ja.
Ja, ist aber tatsächlich immer noch basiert auf einer uralten Regelung, weil halt die Autos halt schon immer GEZ-pflichtig waren damals. Die halt betrieblich genutzt wurden.
Ja.
Das war der Grund, warum viele Malermeister und so damals gar keine Radios in ihren Transportern hatten. Weißt du? Die haben dann einfach den Transporter ohne Radio bestellt und ja.
Stimmt, wir hatten in der Schreinerei unsere Karren auch alle ohne Einbauradio gehabt. Jetzt, wo du es sagst, ja. Da war kein Entertainment-Paket vorgesehen.
Das ist wirklich so ein Klassiker. Das berühmte Kofferradio.
Ja gut, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, okay. Ja, die Freunde von der GEZ, ja, wollen auch nur leben, ne?
Ja, die Armen, genau, die Armen. Ja, als ob man, ne, darf sich mit so einem Blödsinn auch noch rumstreiten.
Ja, was ist...
Was bei euch passiert?
Boah, nix, muss ich ehrlich sagen. Bin ich zu Hause und zu Hause und zu Hause. Ja, Homeoffice for the win. Nächste Woche geht's wieder ins Büro. Für eine Woche. Ist dann auch okay mit dem Zuhause sein.
Hast du schon FFP2-Masken?
Ja, natürlich habe ich schon FFP2-Masken.
Marian, du brauchst die Dinger nicht, ne?
Ich muss nach Bayern fahren, mein Lieber.
Ja, eben.
Ja.
Das ist aber auch so, apropos Verwirrung, ne? Keiner weiß, wo du die Dinger jetzt genau aufziehen musst.
Ja, am besten ins
Gesicht. Die Definition. Die Definition bis gestern Abend war, pass mal auf, was war das denn genau? Bis gestern Abend war es Supermärkte und öffentlicher Nahverkehr. Über Nacht ist dann die Nomenklatur so ein bisschen gewechselt und seit heute wird gesprochen, geschrieben, kommuniziert von Geschäften und öffentlicher Nahverkehr. Ja. Ja, also bis gestern war klar, wenn ich Norma, Netto, Aldi, wie sie alle heißen, rein will, dann, also zum Einkaufen brauche ich eins. Aber Geschäfte ist ja eigentlich alles.
Ja gut, aber alles, das heißt, alles andere hat ja gar nicht auf momentan, von daher.
Ja eben, aber zum Beispiel der Dönerladen wäre gestern noch von der FFP2-Maske ausgeschlossen werden, was nicht heißt, dass ich nicht eine normale anziehen sollte.
Na, in aber, den Dönerladen darfst du ja momentan noch gar nicht rein, oder?
Ja, aber ich Straßenverkauf. Nee, du darfst auch rein, aber halt in Einzelgruppen.
In das alles verplexit. Gruppen.
Ja. Ja, oder mit dem oh Gott, ja, merkst du was?
Mit Datenangabe.
Ja, genau. Also
okay.
Mit Kind, Tochter, Frau darfst du zu zweit rein, ansonsten halt einzeln. Das schon. Aber laut Definition gestern hätte ich gesagt, da gehe ich mit meiner Stoffmaske rein. Laut Definition heute könnte man eigentlich auch noch sagen, Stoffmaske. Ist jetzt ein Dönerladen, ein Geschäft? Wo fängt Geschäft an? Wo hört Geschäft auf? Ich weiß es nicht. Verwirrung überall.
Also ja, aber so wie ich das auch lese, ist es wirklich jede Art von...
Das heißt aber, wir können unsere Stoffmasken jetzt wegschmeißen, oder? Die brauchen wir jetzt alle nicht. Jetzt haben wir uns
in Bayern ja. Ne? Wisst ihr denn auch, wie man die richtig benutzt? Also so eine FFP2-Maske, die kannst du ja nicht nur einfach aufsetzen und absetzen. Die musst du ja auch noch direkt aufsetzen.
Okay, Marian, erleuchte uns bitte.
Hätten wir jetzt einen Videopodcast, würde ich es vorführen. Nein, Quatsch. Aber das ist wirklich ja mit so einem, das ist ja diese Krux an der ganzen Geschichte. Wie viel bringt es, wenn jeder die Maske auch wieder so aufsetzt, dass sie quasi an der Nase vorbei
ja.
Also die Nase sollte immer dabei sein. Schöne Grüße an Karl-Heinz Rummenigge.
Ja, aber wenn du die so auf die Nase setzt, dass sie hier oben nicht wirklich abschließt, ne, an der Nase rum, das muss ja wirklich hier...
Dafür ist ja dieser Metallbügel eingearbeitet,
ja. Ja, den musst du aber halt auch entsprechend anformen.
Das macht Sinn.
Ja, so, ich dachte, jetzt kommt hier irgendeine Weisheit. Jetzt erzählst du mir, dass ich einen Metallbügel anpassen muss an meine Nase.
Du, Carsten, du als Brillträger wirst sehr, sehr schnell feststellen, dass es ganz viel Sinn macht, diesen Metallbügel anzupassen.
Ja, aber habe ich doch schon 13 Mal. Ich dachte, jetzt kommt hier der große Lifehack. Aber der kommt wohl später. Kein Lifehack.
War es das jetzt, okay, Marian?
Ja. Nee, da gibt's keinen Lifehack. Es geht wirklich nur darum, dass du die halt korrekt aufsetzen musst, dass die halt wirklich komplett abschließt mit dem Bügel.
Ja, gut.
Oben, sowohl unten. Wenn du Bartträger bist, nutzt die FFP2-Maske auch nichts, weil der Bart nämlich dafür sorgt, dass die Maske wieder absteht und dran vorbeigeatmet wird. Das heißt,
also
du musst dich blank rasieren.
Keine Bärte in Bayern. Ist das der Grund, warum so wenig Hipster, Chefärzte und Chirurgen durch die Gegend laufen?
Das könnte ein sehr guter Grund dafür sein, dass die Jungs es nicht ganz so wuchern lassen im Gesicht, ja.
Ja. Also bei Atemschutzgeräteträgern.
Ja, die sind wir gut rasiert.
Feuerwehr
ja.
Als auch Bundeswehr, genau, ist es Pflicht. Also die müssen rasiert sein, die dürfen keinen Bart haben, ja.
Also im Gesicht rasiert.
Oh.
Ja. Ja, aber
wir freuen uns auf Marians Video und How Not to Wear FFP2-Maske.
Ich habe jetzt nicht mit dieser Schützenhilfe von Marian gerechnet, aber die ganze Aktion ist auch unabhängig vom Bärten totaler Mumpitz, wenn du mich fragst. Das geht los mit den Kosten. Ne? Die Dinger kosten halt deutlich mehr als Stoffmasken. Wir haben alle schon viele Stoffmasken, die wir uns gekauft haben. Jetzt musst du nochmal investieren. Die Dinger darfst du nur, wie lange? 110 Minuten, glaube ich, am Stück anlassen. Da müssen sie eine halbe Stunde aus und vom Prinzip kannst du danach wegschmeißen. Was wieder keiner tun wird. Weil da, allein dadurch, dass die so teuer sind, kein Mensch verbrät für jeden Nettogang eine eigene FFP2-Maske, zumal die Verfügbarkeit, da sind wir schon wieder beim übernächsten Punkt, angeblich ist sie da, ist sie gegeben, aber also ich habe mal in der Apotheke spaßeshalber nachgefragt, die waren aus. Da sind wir dann beim übernächsten Punkt, Hamster. Wir haben es bei Klopapier gesehen, wir haben es bei Hefe gesehen. Jetzt werden FFP2-Masken gehamstert, also das heißt, die sind dann schon wieder, ne? Und selbst die sich's leisten können. Und dann haben wir, ich meine, überleg mal, wenn du eine Familie, zwei Eltern, zwei Kinder, vier Leute, was du da an FFP2-Masken kaufen musst, investieren musst, nachkaufen, wenn das, also das ist ja totaler Irrsinn.
Krass,
dann gibt's und dann geht nämlich die Trickserei wieder los.
Einfach mit dem Arsch zu Hause bleiben.
Ja.
Und alles bei Amazon bestellen, inklusive Lebensmittel.
Ja, und Rewe direkt. Geht ja vom Prinzip.
Stimmt, ja.
Genau.
Fair enough.
Wobei ich mir auch schon mal überlegt habe, bei DM online einzukaufen, wäre keine doofe Idee, vor allem wenn es Katzenstreumer wieder ausgeht.
Oh, ja, so ein 30 Kilo Katzenstreuer, Junge, bei dir die Treppe. Fiese Nummer.
Da machst du dir Freunde.
Ich glaube, kein Paketbote bringt dir die Pakete dann noch nach oben.
Ich finde es ja witzig, wenn unsere Katzenfutterlieferung kommt, ja, die Jungs reizen halt die 30 Kilo vom UPS-Paket auch mal komplett aus und wir nicht zu Hause sind und die alte Nachbarin das annimmt. Und ich denke mir nur, wie hat sie dieses Paket in ihren Flur gestemmt? Sehr gut.
Ja. Nee, aber halt auf so vielen Ebenen unsinnig und ja, genau, Trickserei haben wir auch schon angesprochen, da wird es dann hingehen, weil die Leute werden einfach die Masken so lange benutzen, bis sie halt wirklich auseinanderfallen.
Ja, klar.
Und dann weil ist der ganze Schutzeffekt auch schon wieder für den Eimer.
Genau. Du musst ja alleine überlegen, ich hatte das gestern irgendwo gelesen, pro Person im Schnitt 100 Euro pro Monat für FFP2-Masken, wenn du die richtig benutzt.
Wenn du sie richtig benutzt, ja.
Da siehst du mal hier, Bayern mit dem Einkommensvorsprung. Das gute Bruttosozialprodukt in Bayern ist einfach ein bisschen höher. Na, Spaß beiseite. Das ist natürlich schon sehr, sehr schräg. Was kostet so ein Ding im Schnitt? €1, €1,20 sowas, ne?
Also in der Apotheke deutlich mehr. Wenn du sie in der Apotheke für 2 kriegst, hast du einen Schnapper gemacht. Da bist du eher bei 3,50 oder mehr.
3,50 für eine?
Richtig,
ja. Das ist fies, okay.
Und die darfst du, was haben wir vorhin gesagt, 105 Minuten, also nicht mal 2 Stunden am Stück, dann muss sie ausgelüftet werden. Ich weiß nicht, ob man sie danach überhaupt nochmal
aufsetzen
darf.
Dürfen, können, wollen, müssen, ist natürlich sehr schräg. Und da wird die Frage, die sich mir da so stellt, ohne da jetzt irgendwie pro FFP2 zu sein oder Verordnung zu sein, wie viel schlechter ist eine ausgerutschte FFP2-Maske gegenüber einer normalen Stoffmaske?
Ich würde sagen, lieber eine saubere, vielleicht UV-Licht gestrahlte, haha, hatten wir auch mal das Thema, UV-Strahlergeräte, die desinfizieren. Es ist bestimmt nicht weniger effektiv als so eine übernutzte FFP2-Maske, bin ich mir sicher.
Ich habe eine Frage, ich habe keine Ahnung,
und deutlich hygienischer.
Eine normale Alltags-Einweg-Chirurgenmaske, wenn du die wirklich einwegmäßig benutzt, ist die am Ende sicherer als eine FFP2-Maske, die du am dritten Tag nochmal aufsetzt.
Ja, schwieriges Thema. Hat mich auch ein bisschen gewundert, als ich das gelesen habe, dass ja jetzt die FFP2-Verordnung kommt. Und der erste Gedanke, der mir halt kam, war, was nutzt beste FFP2-Verordnung, ja, wenn die Leute zu blöd sind, sich an die normalen Regularien und Verordnungen zu halten. Ja.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber vielleicht hilft da der Metallbügel.
Ja, als Brillenträger auf jeden Fall. Das sind so diese
politische, aktionistische Aktivitäten. Da will wieder irgendjemand sein Profil schärfen oder weiß der Geier was. Also.
Aber wo wir gerade im schönen Freistaat sind, thematisch. Und die tun sich ja nicht nur durch super FFP2-Maskenverordnung hervor, sondern auch durch extrem kompetent wirkende Staatsorgane wie den Kultusminister.
Stachel sitzt hier. Go ahead. Das ist ein anderes schönes Thema.
Ja, denn die, nachdem ja unerwartet, ja, jetzt der Lockdown.
Total unerwartet. Kam so spontan wie Weihnachten jedes Jahr.
Ja, kaum Erfahrungswerte von vor 7 Monaten da waren, ne, was Schulplattformen, Performance und solche Themen angeht. Ja, waren sie doch echt überrascht gewesen, nachdem dann der Präsenzunterricht nicht stattgefunden hat, sondern alle wieder auf das Online-Schulsystem zugreifen wollten. Ja, das geht ja wieder alles gar nicht, weil zu viele Zugriffe. Und was ist die einzige Lösung oder das Einzige, was der Herr Kultusminister aus Bayern da raushaut in den Medien? Naja, dann greift halt weniger auf das Portal zu und dann passt es auch.
Ja.
Was soll das denn?
Hast du gar nicht mitbekommen, Marian? Ach komm.
Die Diskussion habe ich mitbekommen, aber nicht, dass er das gesagt hat. Also
doch, es ist nämlich noch lustiger, weil die Kids sind angehalten worden, sich um 8 Uhr, also so quasi stechuhrmäßig, einzuloggen.
Ja, klar, Unterricht.
Weil da hat immer schon Schule begonnen, also müssen sich die Kinder um 8 Uhr, also egal, ob sie sich danach sofort wieder hinlegen, aber es sollte halt so ein Nachweis sein, das Kind hat sich um 8 Uhr eingeloggt. Geht natürlich nicht, weil rate mal, welches System um stark 8 Uhr
gededost
wurde. Fairerweise muss man sagen, gededost wurde, genau. Und dann ruft der Kultusminister auf zu, ja, please use it wisely, von Bekannten habe ich gehört, die haben eine Mail von der Schule bekommen, der zufolge die Kids doch die Aufgaben bitte zwischen 23 und 6 Uhr runterladen sollten, weil da sind die Server nicht so überlastet. Zwischen 23 und 6 Uhr, Schüler.
Nice.
Also das ist Dilettantismus, also auf so vielen Ebenen. Ja.
Jetzt,
also das ist, ich überlege gerade so, die Tochter von einer guten Bekannten von mir, 14 oder so, wenn ich der sagen würde, dass lass sie nachts um 23, 24 Uhr hier ihre Schularbeiten machen, damit sie da drankommt und so weiter, die würde wahrscheinlich sagen, Alter, wenn das Mädel um 12 Uhr nachts nicht schläft, dann kriegt die Nackenschelle.
Ja, aber die müssen sich um 8 Uhr einloggen. Also,
Das machen die Eltern doch sehr, sehr gerne. Ja. Sich einen Wecker zu stellen für morgens um 4 und zu gucken, ob sie einen HTTP oder FTP Request Connect kriegen zum fucking Server. Ja, wer gesegnet sind an die ITler und den Vätern, die schreiben sich vielleicht noch einen Cron-Job für einen FTP, ja, um den Scheiß runterzuladen. Ja, aber ansonsten ist es schon ziemlich schräg. Und jetzt waren wir ja mit Rheinland Pfalz noch ein paar Tage vor Bayern dran. Und ich glaube, die erste Nachricht, die montags morgens dann rausging, war: Rheinland-Pfälzisches Schülersystem gehackt.
Haben sie die Hacknummer wiedergebracht?
Sie haben die Hacknummer wieder rausgeholt. Ja. Weil ich möchte nicht sagen, dass da keiner irgendwie rumgescriptet hat. Denn mit Sicherheit haben ein paar findige Script-Kiddies mal geguckt, was so mit dem Schulserver oder mit dem Kultusminister-Server und überhaupt da so alles mal machen können und wie viel Moodle da so verträgt auf der Login-Seite. Mhm. Aber ich glaube, das war ein Promille-Anteil. Zu den 8 Uhr Schulbeginn, klack. Und ich habe gesehen, wie Antonia versucht hat, sich einzulocken, und ich mach ihr da auch gar keinen Vorwurf, ja, aber sie saß vor dem iPad, aktualisieren. Jetzt sitzen da, keine Ahnung, 15.000 Schüler, die alle aktualisieren. Dann, oh, wir werden gededost.
Gededost, ja.
Wobei ich sagen muss, jetzt nach ein paar Tagen haben sie den wohl es geschafft, mal Load Balancer auf die auf diese Portalseite zu hängen. Das geht jetzt ein bisschen pfiffiger mit dem Anmelden, aber die Videoplattform, die sie da hinten dran geschraubt haben, Big Blue Button, ja, die ist auch noch nicht ganz so stable, würde ich mal sagen. Ja? Ist mehr so ein Alpha-Rollout. Ja? Und so, dass, ja. Ja, ich glaube.
Aber es kam ja auch completely unexpected.
Ja, ja, hat keiner auf Tour gehabt.
Nö,
ja. Nö. Ja, und Erfahrungswerte von vom halben Jahr waren auch leider nicht da. Die haben nämlich gelöscht beim letzten Backup.
Ja, bei der DDoS-Attacke.
Ach so, ja. Ja, jetzt, wo du sagst. Also, es hat schon so ein bisschen was von Schilder. Ja.
Schildbürger,
die Schildbürger, du? Schildbürger, ja. Die vielleicht tun wir ihnen auch Unrecht, ja, aber es ist schon so ein bisschen cringy, was da gelaufen ist.
Ja, wir tun, wenn dann den Schildbürgern
Unrecht. Ja, genau, damit, genau. Ja, meinte ich ja. es ist immer noch alles sehr, sehr, sehr schräg, was dieses E-Schooling oder Homeschooling, E-Learning angeht. Da ist noch a lot of room for improvement, ne?
Ja. Ich habe übrigens mal nebenbei so geguckt, gängige Apotheken, Online-Apotheken, Apotal ist somit eine der größten hier in Deutschland. Vierlagig FFP2, also eine echte FFP2-Maske, für 20 Stück, 90 Euro.
What? Okay. Ja.
Und das ist somit das günstigste, sofort lieferbare.
Ja, das geht auf dem großen A günstiger.
Ja, ich glaube, das Günstigste, was ich durchgesehen habe, waren 1,30 pro Maske im 20er-Pack oder sowas. Ja.
Die Frage ist halt, war es eine FFP2 oder war es eine KN95? Ist eine KN95, die ja eigentlich keine FFP2 ist, auch in Bayern?
Vielleicht war es ja auch nur Horst 0815, ich habe keine Ahnung.
Ist KN95 nicht der asiatische Standard, der quasi identisch ist?
Nein, nicht ganz. Das ist ja genau der Haken daran. Es ist nicht ganz identisch.
So, pass auf, ich habe hier das große A aufgemacht. 20er FFP2 CE zertifiziert. Dekra geprüft, 5 Lagen Mundschutzmaske. 20er Pack, 30 Euro.
Ah, 1,50, ja.
Hier gibt es 25 für 18.
Aber bei 5-lagiger Maske hast du auf jeden Fall auch noch Zweitverwendung. Alles super. Dann ist das Klopapier-Thema auch erledigt in Bayern. Ja. Entschuldigung.
Super. Nein, das ist echt. Das ist mein Lifehack. Das ist mein echter Lifehack. Was mache ich mit der Maske, nachdem ich sie getragen
habe? Höhlings 5-Frage. Kannst dich umkommen lassen.
Ja. Also wenn du dir das aktuelle Straßenbild so anschaust, dann sind die FFP2 und Masken grundsätzlich ja eigentlich die neuen Kondome, die überall rumliegen.
Ja. Ach nee, eher die, also hier sind es auf jeden Fall die klassischen Chirurgen, Masken einmal, fire and forget, die sehe ich hier sehr viel mehr rumliegen als jetzt FFP2.
Ja, die mit dem blauen Band oben, ne?
Die klassischen Chirurgenmasken halt, ja.
Die haben so einen hellblauen Abbinder an der Oberseite. Hellblau,
was auch immer,
ja. Ja, ja, genau. Also ich glaube, ich meinte auch die. Ja, genau. Hin und wieder sieht man eine FFP2 auch. Aber die liegen gerne hier so am Boden rum und ja, machen dir ein schlechtes Gewissen. Trag mich.
Nimm mich mit.
Trag Maske.
Ja, von daher ist das doch 2021 alles viel besser als 2020 bisher.
2021 ist super und wir haben noch so viele Aufreger noch gar nicht angesprochen.
Nochmal zurück zu den Schulen und den Schulsystemen. Wir nutzen ja hier in NRW ein anderes System, nicht dieses MEBIS. Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Eben hatte ich ihn noch im Kopf. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte ich vor kurzem die Möglichkeit, da auf der Plattform auch zu sehen, was die hardwaremäßig dahinter stecken haben. Und dann habe ich mal so kurz überschlagen mit der Nutzerzahl, die vermuten und auch planen für die nächste Zeit. Und habe mir nur so gedacht, Leute, ihr habt viel zu wenig Hardware.
Lötet mal einen Kondensator dran.
Steckt mal ein Plate mit rein, Mann.
Nicht nur einen. Also, was ich so grob überschlagen habe, war ungefähr das Doppelte an Hardware benötigt von dem, was sie derzeit haben. Irgendwie knapp 7000 CPUs und um die 14.000 brauchen sie Minimum, um die Last zu stemmen, die hier in den nächsten Tagen auf die zukommt. Das ist schon, ja, schon krass.
Tja, ne, alles nicht so einfach mit diesem Neuland, ne?
Ach ja. Du, apropos Bayern-Bashing, habt ihr, du bist doch ein Camper, Heiko. Habt ihr die Geschichte mit den Campingkühlboxen mitbekommen?
Am Rande, aber nicht en detail, wie es so schön heißt.
Auch wunderschön. Teil der ausgelieferten Impfdosen.
Die Impfdosen?
Konnte nicht verwendet werden, weil irgendein Guschel auf die Idee gekommen ist. Also okay, sie hatten wohl, der Logistiker hatte wohl Probleme, direkt an die Impforte auszuliefern und hat dann halt in irgendwelchen Zwischenlagern noch sauber die Lieferkette aufrechtgehalten. Und dann sind die Leute hergekommen und haben die Dometic Cool Freeze CF11, die kennst du als Camper bestimmt. Das ist wohl so eine Hightech-Bierkühl-Box.
Digga, an mein Bier das kommt mit nur einer der besten. Wassergekühlte Otterbox.
Ja. Ja, genau. Ich mach genug der davon, Insider.
Aber ja, ich habe so ein Ding schon mal gesehen. Die sind nicht schlecht, die Dinger, theoretisch. Ja.
Die sind wohl so für Camping eher so High-End.
Ja, die sind auch richtig teuer. Der große Vorteil ist, die haben halt Lüfter, die haben eine eigene Kühlung. Ja. Steckst du irgendwo mit 12 Volt an und dann kühlen die auch.
So, aber jetzt die große Frage. Neben den drei Bierdosen, die du da drin hast, wie viel Impfstoff passt dann noch dazu? Weil die tatsächlich diese...
Das ist eine sehr diffizile Frage, lieber Herr Kunert.
Diese Campingkühlboxen dazu genutzt haben, den Impfstoff an die Impforte auszuliefern.
Aber wenn ich nicht ganz verlesen habe, dann empfiehlt BioNTech eine Temperatur irgendwas zwischen 1 und 8 Grad oder 2 und 8 Grad als für die letzte Meile.
8 ist zu viel, glaube ich. Ich glaube, bis 4 geht's hoch oder irgendwie so. Aber ja.
2 bis 8 Grad.
Sogar weniger. Ja. Ich hatte sogar Minus.
Für Langzeitlagerung ist das. Die Temperatur sollte laut Hersteller BioNTech zwischen 2 und 8 Grad liegen. Okay.
Nee, aber jetzt guck mal. Wir haben hier eine weltweite Pandemie. Wir haben jetzt nach ewig langem Rumgehampere, haben wir endlich den lang ersehnten Impfstoff. Jetzt ist er da. Und dann kommen die Guscheln auf keine bessere Idee, als den in der Campingkühlbox auszuliefern?
Findest du das eine schlechte Idee? Ich finde das eigentlich eine ziemlich gute Idee.
Ich finde das für Bier eine absolut wahnsinnig gute Idee, aber für einen Impfstoff, der...
Naja, jetzt also andersrum gesprochen, Carsten. Mach dir mal ganz kurz ein gedankliches Abbild davon, was für ein Prozess ins Rollen kommt, wenn du eine impfstoffzertifizierte, bundesweit zugelassene Kühlbox einführen würdest. Ja, da hätten wir
20
Impfstoff bei den ganzen Impfzentren.
Jetzt mal stopp. Wenn es da keinen Prozess gäbe, dann könnte der Impfstoff nirgendwo ausgeliefert werden. Ja, also wie das genau ausschaut, weiß ich nicht.
Darf nicht wärmer als 8 Grad werden, Punkt.
Und da nehme ich eine Campingkühlbox dafür.
Ja, weil die, also gerade bei diesen High-End-Modellen, da hast du die Möglichkeit, die halt noch während dem Transport auch an Strom anzuschließen, was ziemlich knorke ist. Ja?
Für Campingplätze und Bier, ja.
Ja, aber was ist der Inhalt ist doch egal, solange ich in den Parameter bin.
Nein, du wirst mir doch nicht erzählen, dass eine Bierbuddel die gleiche Wertigkeit hat wie so ein Impfstoff.
Nein, Carsten, es geht doch um die Parameter in der scheiß Kühlbox. Ja, wenn solange das Ding 4 Grad konstant hat, ist doch super.
Ja, und das hat's.
Ja, 4 Grad Bier ist auch da.
Ja, die Flüssigkeit, die gekühlt wird, ist doch vollkommen irrelevant. Oder?
Aber wir wissen nicht über die Dauer des Weges. Ich weiß nicht, wie lang die kühl hält. Also ich finde unsagbar, dass da jemand herkommt und sagt, lass uns doch hier Campingkühlboxen nehmen für den Impfstoff.
Sie hat die Möglichkeit, auf dem Weg zu kühlen.
Okay, also du würdest dir problemlos sagen, ist wurscht hier, da wenn ich das Bier mitkriege, dann nehme ich den Impfstoff auch.
Das hat doch damit nichts zu tun, Carsten. Es kommt
aber davon reden wir doch ganze Zeit.
Es kommt doch darauf an, das ist wie beim Fleischtransport, ja, im Kühllaster. Da gibt es gewisse Parameter, gewisse Richtlinien, in welchem...
Ja, aber Fleisch brate ich im Zweifel nochmal vorher an.
Ja, brätst du halt nicht an, ja, und tata, ja. Und das, du musst halt auch, also lief er mit 3 Grad, sage ich mal, ja. Und der Impfstoff darf halt auch nicht wärmer als 8 Grad sein. Und das ist doch egal.
Nein, 8 ist, okay.
Ja, das ist schon, da folge ich dem Heiko schon, das ist schon eigentlich scheißegal.
Es ging um eine praktikable, smarte Lösung und dann finde ich das gar nicht so dumm. Ja, jetzt.
Es ist aber halt schon, es gibt spezialisierte Kühlboxen, die auch aktive Kühlung haben, sei es für einen medizinischen Transport, jede scheiß Apotheke hat
ja, aber kriegst du so viel so schnell ran, um schnell alle Impfzentren im geplanten
Zeitraum. Ja, offensichtlich bis auf Bayern schaffen das alle Bundesländer.
Ja, die Bayern waren damit beschäftigt, FFP2-Masken vorzuordern. Nein, Flachs beiseite. Ich glaube, dass.
Die haben ihre Schulserver DDoS sicher gemacht in der Zeit.
Solange der transportierten Ware, solange die Parameter eingehalten werden, ist, glaube ich, momentan, also ist es egal, in was für ein Behältnis es ist, solange es nicht grob fahrlässig behandelt wird. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, viel schlimmer, wenn es um Impfstoff geht und macht das Sinn oder nicht, ist der Punkt. Die ganzen Impfzentren haben ja und suchen immer noch händeringend ja freiwillige Helfer. Ja, sei es für Backoffice, sei es für direkt am Patienten, was auch immer, oder als Parkanweiser, Straßenschild, ist ja auch egal. Ja, jetzt nehmen wir Marian als Beispiel. Marian meldet sich bei beim Impfzentrum Gelsenkirchen Nord und sagt, ich will da mithelfen. Hilft mit, einen Tag, es ist abends, Schicht im Schacht, alle geimpft, von den, keine Ahnung, 800 einbestellten Patienten, kamen aber nur 780. Das heißt, 20 Impfdosen sind übrig. Jetzt hast du 20 freiwillige Helfer. Was denkt ihr, kriegen diese freiwilligen Helfer eine Impfung oder nicht?
Gegenfrage. Du arbeitest bei McDonald's und bei Ladenschluss sind noch 3 Big Macs da.
Nein.
Nimmst du sie mit nach Hause? Na, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, weil es genau dasselbe ist. Nein, du nimmst die 3 nicht mit nach Hause, auch wenn es niemandem wehtun würde, weil du darfst nicht.
Das stimmt nicht mehr ganz. Jedenfalls nicht bei McDonald's.
Du darfst nicht aus. Bei McDonald's ist es aber ein kapitalistischer Grund, ja? Ein monetärer Grund. Und bei der Impfstoffgeschichte ist es einfach ein. Das ist der Prozessgrund.
Also ich löse deine Frage auf. Nein, du darfst die 20
Impfhelfer. Die Scheiße wird eher weggeworfen. Punkt.
Richtig.
Ja. Und dann machst du dir Gedanken über Kühlboxen?
Ja.
Nein, ich finde es.
Aber vielleicht können die Impfhelfer schnell. Ja den Scheiß aus der Kühlbox kriegen.
Ja, vielleicht kriegen die freiwilligen Helfer dann das warme Zeug über 8 Grad. Nein, aber das ist doch echt schräg, wenn Leute freiwillig helfen und sich ja auch, vor allem wenn es Arbeit am Patienten vielleicht auch ist, ja, oder Patientenkontakt da ist, dass sie nicht mal die Chance haben, da vielleicht eine Impfung abzukriegen und der Scheiß eher weggeworfen wird. Also das finde ich schon sehr, sehr, sehr daneben, ja.
Ja, ist es.
Klar, hast du Richtlinien, du musst natürlich eine Gradfriedlichkeit einhalten und ja, Carsten hat nicht ganz unrecht. Wenn alle McDonald's-Mitarbeiter sich abends 3 Cheeseburger mitnehmen könnten, dann wird sich ihr der Filialleiter irgendwann wundern, warum um 0:01 nochmal der Grill angeht und 40 Cheeseburger gemacht werden. Was aber da ja ist ein
bisschen. Da wird die Kühlbox leer geräumt und alles vergrillt.
Aber wir hätten noch ein bisschen Trockeneis, aber da wird es zu kalt, ist auch doof. Nein, das fühlt sich halt nicht gut an, ja.
Das fühlt sich aber alles ganz komisch an. Zumal die Logistik ja auch ein bisschen hinkt, ne? Also, aber wie war das? Es könnten 6 Proben aus jeder Flasche entnommen werden. Es dürfen aber nur 5. Das ist ja das Gleiche in Grün, ja, der gleiche Unsinn. Ja. Wie vorher. Ist denn genug für, naja, es ist eigentlich nicht genug da, gell?
Ja, das ist eine mathematisch die Grauzone zwischen Theorie und Praxis. Jetzt hast du in so einem Fläschchen die genaue Füllmenge für 6 Impfungen. aufs Mikroritter, oder was? Mikroritter, ist das kleiner als Mikroritter? Ja, Mikroritter. Ausgerechnet, geil, theoretisch. Ja. Aber wie ist es denn, wenn du, und ich merke das ja hier beim Insulinkackspritzen immer, du brauchst ja aber so ein bisschen, um die Luft aus der Kanüle und sowas rauszuschießen. Das heißt, du hast einen theoretischen kleinen Verlust immer von 0,0.
Ein Vorejakulat quasi.
Genau, genau. Es spritzt ein bisschen raus oben. Ne?
Ja, nicht bloß das. Es kann ja schon alleine sein, dass du beim Aufziehen ein bisschen aufziehst. Und
von daher sehe ich, also ist das noch was ich ein Stück weit nachvollziehen kann. Ja,
ja, aber da kannst du die Norgal zusammenschütten in deine Dometic Cool Freeze. Ja, dann tust du es in deine Dometic Cool Freeze CF11. Saugut.
Wie kann man das?
Und dann wird geimpft, 2-3.
Das ist besser, als sich Poolreiniger zu spritzen, habe ich gehört.
Oder UV-Licht schlucken.
Ich dachte, darüber sind wir hier hinweg.
Da kommen wir noch hin. Ja. Aber wo wir jetzt schon Bayern und Rheinland-Pfalz getriggert haben, ich habe Beschwerden aus Baden-Württemberg bekommen. Und zwar Hashtag Impftouristen. Habt ihr da was mitbekommen?
Nee, das ist mir tatsächlich neu.
Unglaubliche Story wieder mal. Mittlerweile haben sie es im Griff. Aber die, es war wohl so online andersrum. Baden-Württemberg war wohl schneller als Rheinland-Pfalz und auch als Bayern, was den Impfbeginn anbelangt. So, dann konntest du dich online anmelden über ein Portal. Das Portal hat aber nur deine Personendaten, nicht zum Beispiel aber deine Postleitzahl abgefragt. Das heißt, okay, am Anfang war es Anrainern möglich, aus Bayern schnell nach Bavü rüberzufahren und sich impfen zu lassen. Das Gleiche eben für Leute aus Rheinland-Pfalz und anderen angrenzenden Bundesländern.
Wenn du die entsprechende Impfgruppen.
Ja, das ist natürlich vorausgesetzt. Jetzt, also
lassen wir mal die Kirche im Dorf. Ne?
Die Senioren-Impftouristen, muss man da wahrscheinlich sagen.
Nicht mal schnell über die Grenze fahren, nachdem sie.
Nein, aber die hat umtriebige Kinder und Enkel, die das für sie gemacht haben. Und genug 80-Jährige fahren immer. Also darum fand ich die Geschichte ja auch so grell, weil es da wohl wirklich einen kleinen Furor gab in Bavü eben, dass keine Impfkapazitäten für die Baden-Württembergler übrig waren, weil eben der Impftourismus aus Bayern und den angrenzenden Bundesländern so stark war, die sich da einfach Impfplätze gesichert haben.
Ich höre mich da nichts.
Mittlerweile wird wohl die Postleitzahl abgefragt und mittlerweile ist es wohl nicht mehr möglich, aber das war aber eine der Schwachstellen im ersten Schritt dieser Online-Terminvergabe.
Termin.
So viel wieder zu, ich mag meine Mitmenschen voll gern.
Wenn ich das richtig verstanden und ich habe abseits durch mein eigenes Krankheitsbild, Ding sie da ja auch mitbekommen, die Terminvergabe online ist ja das eine. Ob du dann auch eine Impfdosis zugewiesen kriegst, steht auf einem ganz anderen Podcast.
Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass keine mehr da ist, ist natürlich viel höher, wenn du Kollegen aus den angrenzenden Bundesländern da hast.
Nein, da nutze ich mal den IS-Finger, sag nein, denn du vereinbarst quasi den Termin oder meldest dich an. Danach findet eine Prüfung mit der Krankenkasse statt, weil nur die bescheinigt nämlich auch die dementsprechende Impfgruppenzugehörigkeit.
Ja, aber anscheinend war eben die Ortsabfrage im ersten Schritt nicht vorhanden und deshalb haben Nicht-Bavühler den Einwohnern die Impfplätze
die Termine weggenommen, aber keine Impfdosen.
Ja, wenn sie den Termin wahrnehmen, ist auch die Impfdose nicht mehr verfügbar.
Nein,
das ist jetzt Haarspalterei.
Nein, das ist keine Haarspalterei, das ist einfach ein anderer Schritt, aber ist auch egal. Fakt ist,
Wenn da 3 Bayern-Omis geimpft werden, müssen 2 Bavü-Omis warten.
Nein, weil wenn die Bayern-Omis sich in Bavü impfen lassen wollen würden, können sie zwar einen Termin vereinbaren, aber die Krankenkasse gibt das gar nicht frei, weil die gar nicht da sind. Ja,
jetzt nicht mehr.
Nein, vorher auch nicht, Carsten. Das war halt nur diese Terminvergabe, die Platzvergabe. Die Dosenvergabe ist eine andere Freigabegeschichte. Aber egal.
Werden wir nicht lösen. Ich fand die Geschichte auf jeden Fall Herzallerliebst.
Ich muss mich da sowieso erstmal hier ganz entspannt zurücklehnen in Nordrhein-Westfalen, weil Termine können wir erst ab dem 25. Januar vereinbaren und Impfungen in den Impfzentren gibt es hier erst ab dem 1. Februar.
Aber dafür ja, dann bis 22 also Uhr, habe ich gehört.
Yes, sehr schön. Das ist für so eine
Metropolregion, ja auch gehört. Nein, um das dann abzukürzen. Da findet hinten dran nochmal eine Prüfung statt einfach, weil das wäre sonst zu einfach. Aber ja, natürlich ist es sehr greedy von den Leuten, generell auch diesen ganzen Terminvergabe.
Ich glaube, darauf wollte ich hinaus. Wir reden ja gern von ich und das ist genau. Mal wieder ein wunderschönes Beispiel dafür.
Das ist so
typisch. Das ist das Vorzeige-Arschloch-Gehen, was da einfach immer wieder zum Vorschein kommt, leider Gottes.
Ah, da fährt mir der Bub schnell über die Landesgrenze, kriege ich da meine Impfung. Heiko, kannst du dich schon zur Impfung anmelden?
Jein. Ist ein bisschen ambivalent. Ich glaube, ich würde Gruppe 4 zugehören. Also quasi Risikogruppe durch Diabetes und Blutdruck gedöns. Blutdruck wird besser, Diabetes werde ich nicht mehr loswerden. Jetzt ist aber die Problematik. Was heißt Problematik? Es gab weltweit, glaube mittlerweile 5 extrem allergische Schockreaktionen auf den Impfstoff. So dass die Leute umgefallen sind, wiederbelebt werden mussten und so weiter. Und alles 5 waren Insulin-injektionsbehaftete Patienten.
Also du hast aber echtes Glück mit Löffeln gefressen zurzeit.
Ich finde es ja gut, das vorher zu wissen, bevor ich die Impfung bekommen habe.
Dass da schon mal 5 umgefallen sind, ja, ja. Wie heißt das, die Gnade der späten Geburt oder was?
Ja, aber jetzt Real Talk, 5 Leute bei der weltweiten geimpften Anzahl, da sind wir noch unter dem Promillebereich, ja. Ja, trotzdem ist wohl eine theoretische Gefahr da. Das heißt, nein, ich werde mit dem aktuellen Impfstoff nicht geimpft werden, sondern BioNTech arbeitet wohl auch an einem Diabetiker-Impfstoff nochmal. Hat wohl was auch mit dieser Glukoseträgergeschichte zu tun. Da wird es nochmal einen abgewandelten Impfstoff für Diabetiker geben, um dieses Restrisiko auch noch rauszuschließen. Und von daher fühle ich mich da eigentlich ganz gut aufgehoben mit der Vorwarnung und mit der Aufklärung, die da einfach stattfindet und mit dem Wissen, dass die da ein Argusauge drauf haben, dass du halt keinen Fehler machst am Ende vom Tag und nicht da in die gleiche Falle reinläufst. Wie gesagt, 5 Fälle weltweit bei der gesamtgeimpften Anzahl mittlerweile, die Millionen weit übersteigt. Ja, da kann man, glaube ich, normalerweise mit umgehen. Trotzdem werde ich nicht bei der ersten, ich sag mal, Risikopatientenimpfung mit dabei sein.
Nee, aber das war auch eigentlich gar nicht meine Frage, dass wir alle 3 nicht zu der ersten Gruppe gehören werden. Mir ging es eher um die Möglichkeit, könnt ihr euch schon vormelden?
Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, in der Praxis, muss ich sagen. Weil ich werde, glaube ich, von der Krankenkasse angeschrieben. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay.
Wenn dem soweit ist.
Ne, also da jetzt mal wieder Vergleich Bayern. Wir können seit Wochenbeginn uns voranmelden.
Okay.
Wann der Termin dann kommt, steht in den Sternen, ist aber auch okay so, weil, also da sehe ich schon die Notwendigkeit, dass es zum Glück. Ja, was heißt zum Glück? Also da gibt es auf jeden Fall Zielgruppen, die sind wichtiger geimpft zu werden als ich. Gott sei Dank.
Ja. Klar.
Aber ich habe mich auf jeden Fall mal registriert und angemeldet und wann ich dann meinen Termin zugewiesen bekomme, ist halt dann soweit, wenn es soweit ist. Das ist
ein guter Punkt, da muss ich morgen auch mal gucken, ob es da die Möglichkeit gibt. Habe ich mir jetzt nach der Info, die ja vor ein paar Tagen dazu kam, auch gar keinen Kopf mehr gemacht. Aber natürlich macht es Sinn, wenn es die Möglichkeit gibt, sich voranzumelden, das auch wahrzunehmen und auch zu machen. Denn es hilft ja auch bei der Planung einfach. Und jede Voranmeldung hilft ja den einzelnen Impfzentren dann auch die mittelfristig die richtige Anzahl der Dosen.
Die lokale Kapazität.
Die
Logistik zu planen, das könnte es eigentlich aus den Einwohnermeldedaten wahrscheinlich auch relativ
Naja, genau. Aber du weißt nicht, wer
also ist. Es gibt ja genug Leute, die sich nicht impfen lassen wollen.
Ja, aber ich denke mal schon, dass man da prozentual arbeiten kann, dass man sagt, wir gehen jetzt mal vielleicht von 30% Nicht-Impflern aus. Das scheint so die Zahl zu sein, die sich bewahrheitet auch über die letzten Wochen hin. Und dann kannst du ja deine Altersgruppen mit dem Faktor runterrechnen.
Das wäre der statistisch saubere Ansatz. Ja. Bin ich mal gespannt, wie viel.
Hätte ich jetzt so gesagt.
Wie viele Leute sich da am Ende vom Tag wirklich dann auch impfen lassen. Oder wie viele denken, sie kriegen noch einen schönen Chip mit reingeschoben.
Auf dem Mebis-Server.
Für bessere Performance im Umkreis von 5G-Mast. Oh mein Gott.
Der dann jeden Werktag um 8 Uhr erstmal in die Knie geht.
Also ich glaube, das könnte in der Tat aber auch noch für einiges an Diskussionspotenzial sorgen, wie generell mit den Impfverweigerern oder nicht impfwilligen Personen in Zukunft dann umgegangen wird. Ne? Da gab es ja schon das ein paar Zwischentöne.
Gebe ich dir Brief und Siegel.
Die kommen in eine Dometik. Coolbox, denn die kann bis minus 18 Grad.
Okay. Dürfen die dann auch so fliegen?
Nee, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass die Diskussion an Fahrt aufnimmt. Ja. Die allgemeine Diskussion geht halt eher so ein bisschen andersrum im Sinne von, soll es Privilegien geben für die schon geimpft sind.
Ja, das ist die
Kehrseite. Und das mal halt auf dem ethischen Gebiet, da können wir jetzt hier drüber diskutieren.
Genau, das ist echt schwierig zu handhaben, weil es ist moralisch nicht ganz korrekt.
Dass du als Geimpfter dass dir Vorteile zugeschanzt werden, auf welche Art und Weise auch immer, ist also alles sehr hypothetisch und meine persönliche Meinung, das ist der komplett falsche Weg.
Ja, du kannst nur mitgefangen, mitgehangen.
Genau, das die Nullstellung, die normale Situation soll sein. Okay, da ist ein Risiko, genau wie Masern, Mumps, Rödeln, whatever geimpft wird. Und genauso.
Oh, sag das nochmal. Rödeln?
Heißen die Rödeln oder Röteln?
Rödelheim-Hartreim-Projekt. Yay!
Der Rödel, ja. Hör auf, rumzurödeln.
Da kannst du dich auch gegen impfen lassen. Ja.
Da kannst du noch so rödeln, das hilft alles nichts.
Ja. Nee, aber
Entschuldige.
Eigentlich sollte ja die Normalsituation sein, dass du geimpft bist und dann die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann eher gepunished werden, als die Leute zu belohnen, die das Glück hatten, früher geimpft zu werden als andere.
Ja, und was machst du mit denen, die einen guten Verlauf hatten, die es schon hinter sich haben?
Die trotzdem impfen.
Gelten die als geimpft?
Nein, gelten die nicht?
Als ja, aber.
Gibt's keine belastbare Studie zu, Punkt.
Dieses Zitat von Dr. H.C. Wirr, Heiko Mempel.
Also ansonsten können wir ja auch zurückgehen zur Herdenimmunität.
Ja, aber darauf läuft es ja eh hinaus.
Ja, aber durch Impfung, nicht durch Krankheitsverläufe.
Das wäre der natürliche Prozess.
Ja.
Durch den Krankheitsverlauf. Was ich heute irgendwo gehört habe, auch super spannend, ist, keiner hat Ahnung, warum war es die Spanische, ich glaube, es war die spanische Grippe, wie die verschwunden ist. Die war auf einmal mehr oder weniger weg. Aber kein Mensch weiß im Nachhinein, wie es passiert ist. Vielleicht hat er sich tot mutiert und war dann harmlos auf einmal, der Erreger. Okay. Das war der historische Teil des Gadget-Funk.
Vom Dr. Prof. Med. Carsten K. Kuhnert.
Dr. Hist, bitte.
Das Interessante an dieser Geschichte, die der Carsten da gerade, ist, dass sie darauf gestoßen sind, auf der Suche nach Patient Null bei der spanischen Grippe, den sie quasi irgendwie, keine Ahnung, erst vor ein paar Jahren tatsächlich nachträglich angefangen haben irgendwie. Das ist ja ganz kurios.
Crazy. Sind sie aus der Weiterung runtergegangen? ja. Ja, ja, so ist das, so ist das. Ja, das Corona-Ding, sie, ne, ein Füllhorn an Diskussionsthemen, unglaublich, immer noch.
Und zusammenfassen können wir es unter dem Hashtag Verwirrung.
Ja,
weil keiner genau Ahnung hat.
Halbwissen 3.0.
Was Sache ist, was er in welchem Landkreis machen darf. Das ist aber übrigens auch den vielleicht noch kurz. Was man machen darf, das ist auch so eine Tendenz, die mir so ein bisschen aufstößt momentan, dass viele Leute einfach ausreizen. Es geht nicht darum, einfach mal sich ein bisschen zusammenzureißen und vernünftig zu sein, sondern es wird immer ausgelotet, bis wohin darf ich gehen und dann mache ich das auch.
Ja.
Ja.
Gesellschaftsthema halt.
Ne? Menschen.
Ja, das ist halt wieder der Unterschied zwischen Gesetz und Ethik und Moral, ne?
Ja. Ja, und auch wenn jeder weiß, dass die Vorgaben keinen Sinn machen, hatten wir es, glaube ich, da schon leicht angerissen, auch in der Folge hier, wird dann trotzdem wieder die Kante gesucht und nach Möglichkeit ausreizen, weil alles, was nicht verboten ist, ist erlaubt und das ist dann mein Recht und dem muss ich Folge leisten und
halt ja. Nicht angreifbar sein gegenüber Staat und Gesetz, ne? Heißt ja nicht gleich ethisch-moralisch das Richtige zu machen.
Ja, ja,
das
genau.
Ist aber ja branchenübergreifend so. Aber ja, es ist, es gibt halt Leute, die, wie du schon sagst, die ich und die persönliche Komfortzone muss noch, die ist halt so groß und das muss halt alles so sein und ich tue ja nichts Verbotenes, ja, aber ja, du tust halt auch nicht das Richtige. Ja, das ist. Guck dir jetzt an zwischen den Jahren, was da los war mit Ausflugszielen in Deutschland, ne, die ein bisschen beschneit waren.
Habt ihr die Bilder? Habt ihr die Bilder vom? Ja. Habt ihr die Bilder vom Nymphenburger Kanal in München gesehen? Nee,
das ist genauso dumm. Entschuldigung.
Nee, ich habe hier Winterberg nicht weit weg. Die Bilder von da haben mir gereicht.
Das Gleiche in Grün.
Unglaublich.
Oh, es ist so schönes Wetter, da mussten wir doch raus. Ja, genau. Und dann stehen es da zu Hunderten auf dem noch nicht mal ganz zugefrorenen Bach in München und müssen Stitschel laufen und sich die Füße vertreten und wieder viele nicht mit Masken.
Was da hinten für eine lange Schlange an dieser Bude, warum dampft da so? Stell dich doch da auch mal an, da gibt's bestimmt was Gutes.
Also wir hatten hier letzten Sonntag recht schönes Wetter. Und ich war dann auch, ne, raus, Spaziergang, bisschen an die frische Luft und so weiter. Und es war mir, und ich habe hier halt echt nicht weit, bisschen Grün rein, schöne Wege, die du gehen kannst und so weiter und so fort. Aber es war mir zwischendurch fast schon ein bisschen unangenehm, weil echt extrem viele Leute genau die gleiche Idee hatten. Also die Wege waren so was von voll. Das war mir dann teilweise echt schon ein bisschen.
Ja, aber ich war, wenn du einen Spaziergang machst
durch, in durch Bewegung Feld, bist
durch den Wald in Bewegung bist an der frischen Luft und ja nicht einen wiederkehrenden einen Zyklus hast, wo du theoretisch auf die gleichen Leute triffst wie jetzt an einem Rodelhang ja oder an einem Skihang oder
beim sowas, Lift ne? Anstehend
ja. Das ist,
oder auf einem Eisbach zum Schlittschuhlaufen.
Genau. Dann ist es nur der eine Schnack. Aber wenn du dich halt bewusst als Familie, als Ausflugsziel entscheidest, nach Winterberg zu fahren, obwohl vorher feststeht, alles gesperrt, fahr da nicht hin, sei nicht dumm, mach dein Hirn an und dann.
Ja, vor allen Dingen, wenn ich dann auf der Autobahn schon im Stau stehe, selbst dann noch nicht der Kopf eingeschaltet wird. So,
dann ist es ein anderer Stadt als jetzt ein bisschen mehr Betrieb auf Forst- und Waldwegen und Feldwegen, weil das Wetter gut ist und die Leute halt raus wollen. Ja. Das sehe ich nochmal ein bisschen differenzierter. Und ich verstehe es auch nicht, was die Leute umtreibt, sich den Scheiß anzutun. Ja. Ist es so wichtig, da jetzt in diesem Jahr mit dem Arsch auf den Schlitten einen Hang runterzurutschen?
Ich will jetzt in den Schnee.
Das ist die Geschichte.
Ich lasse mich von der Diktatur nicht. Ich habe im Gesetzbuch verankerte Rechte und darf zweimal im Jahr nach Mallorca in den Urlaub fliegen.
Genau, und ich muss Spenden versteuern, habe ich gehört. wir gerade beim Thema Diktatur sind. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja, verrückt, verrückt. Eigentlich müsste es, glaube ich, die Hälfte, nein, nicht die Hälfte, das ist schwer. Was sind eure Einschätzungen so? Wie viel Corona-Leugner, Corona-Gegner, Masken, Enthusiasten und von diesen Leuten, wie hoch ist der Prozentsatz in Deutschland?
Also ich glaube, das muss man nochmal in zwei Kategorien unterscheiden. In denen, die wirklich Hardcore-Maskenverweigerer und denen, die halt diesem ganzen Verschwörungsgeschwurbel schon zutragend sind, aber sich trotzdem an die meisten Regeln halten. Ich glaube, das muss man da nochmal unterscheiden. Wenn man die Gruppe, die zuletzt genannte, die denen zuträglich sind, mit reinnimmt, denke ich, sind wir schon irgendwo bei 15-18% an Leuten. Wenn man aber wirklich nur die Hardcore-Leute nimmt, dann sind das vielleicht 1%
oder so. Ich verstehe jetzt deine Unterscheidung nicht ganz, Marian. Was sind also Hardcore-Verweigerer und was waren die anderen? Schwurbler.
Die Supporter. Die zwar dem zuträglich sind, aber sich trotzdem im Alltag an die Regeln halten.
Die nicht die Eier haben, sich zu wehren. Ja.
Genau.
Ja, aber Heikos Frage
war offen.
Hat sich das doch auf nur die erste Gruppe eigentlich bezogen? So hätte ich das verstanden.
Gesamtheitlich, hast du ja die einen wie die anderen. Also entweder ich bin dagegen oder ich bin dafür. Da gibt es ja kein vermeintlich kein Grau. Marian hat ein bisschen Grau rausgearbeitet, was mit Sicherheit da ist. Und ich glaube auch, dass der Hardcore-Prozentsatz wirklich nicht so hoch ist. Das Schlimme ist halt, dass die Wahrnehmung so groß ist. Ne?
Die sind laut, mehr ist es nicht.
Ja, genau, weil sie so laut sind. Ja. Genau.
Ja, verrückt. Verrückt.
Und ganz ehrlich, also ich hoffe ja schon ein bisschen, dass die Maske grundsätzlich sich als Accessoire, dass sie bleibt. Mehr oder weniger. Also ich denke da auch häufiger drüber nach, dass auch nach Corona, wann immer das sein mag, ich werde meine Masken bestimmt nicht wegschmeißen und wenn ich Grippe habe oder sowas, gedenke ich die schon wieder aufzuziehen.
Sehr guter Punkt. Genau. Verantwortung übernehmen.
Das ist richtig, das ist ja so ein Ding, ich bin ja nun seit einigen Jahren auch immer
kommt
wieder
kommt jetzt weg von Heikos Frage.
Aber ist nicht schlimm, wir haben ja kurz abgehandelt. Das ging ja mehr so um den, was ist mein subjektiver Eindruck und was hat hier Statistikmonster Mai anzubieten?
Nee, aber das ist tatsächlich so eine Geschichte mit den Masken, die mir halt in Asien extrem aufgefallen ist und eigentlich positiv eher aufgefallen ist, dass jeder, der halt irgendwie ein bisschen Erkältung oder sich nicht so gut fühlt, in die S-Bahn, in die Straßenbahn, U-Bahn etc., zack, hatte die Maske auf, wenn er unter Leute ist. Fertig.
Ich glaube sogar mehr Leute. Ich glaube nicht nur die sich gerade nicht gut fühlen, sondern auch ganz normale Menschen. Und das ist, glaube ich, eines der größten Missverständnisse zwischen Europäern und Asiaten. Und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Ich fand es immer tendenziell unhöflich von diesen Asiaten, dass sie sich quasi gegen die Bedrohung unserer Keime so massiv schützen wollten. Das war so ein bisschen meine Empfindung immer. Sei es auf, ich war jetzt nie in Asien selber, aber wenn du halt dann diese Touristengruppen siehst oder auf Messen, wenn sie immer mit ihren Masken rumliefen, war meine natürliche Empfindung, ohne tiefer nachgedacht zu haben, so, die haben Angst, sich hier anzustecken und deshalb machen sie den Schmarrn. Die Wahrheit ist eine andere.
Genau.
Die Wahrheit ist genau andersrum, es ist eher ein fürsorgliches Element. Und natürlich wollen sie sich selber auch schützen, aber halt genauso mit Menschen vor ihrem, ja, wenn wir jetzt vom europäischen Bakterium reden, reden wir pars pari vom asiatischen Lufterosol. Es ist auch ein Schutz für uns. Und so habe ich das eben nie gesehen vorher. Und erst durch diese Pandemie ist dieses Bewusstsein in mir gereift.
Also mir ist das halt so richtig bewusst geworden, dass es halt der Hintergrund ist, andere zu schützen vor einem selber, durch meine Asienreisen und Besuche halt. Dadurch habe ich das dann gemerkt und ja, okay. Dadurch fand ich die Idee als solche, so eine Maske zu tragen, dann auch eigentlich recht positiv.
Ja. Ja, definitiv. Nur wie gesagt, der gemeine Europäer hat es wahrscheinlich zum großen Teil eher so empfunden wie ich. Heiko habe ich jetzt auch ein paar Mal nicken gesehen. Ich glaube, dem ging es ähnlich. Und,
genau die gleiche Lernkurve, möchte ich mal sagen, hat sich auch bei mir eingestellt. Ja. Vor Jahren, als ich das erste Mal diese Asiaten auf irgendwelchen Messen gesehen habe mit Masken, ja, war der erste Gedanke auch gewesen, so, haben die Schiss, sich hier mit irgendwas zu holen? Ja, aber andersrum wird nämlich ein Schuh draus und da kann ich deine Wahrnehmung nur zu 100% unterschreiben und ich bin gespannt wirklich, wie sich quasi nach der Pandemie hoffentlich irgendwann mal dann das Bild zeigt, wie viel Verantwortungsgefühl unsere Mitbürger für ihre Mitmenschen haben, wenn sie sich krank fühlen und raus müssen. Ob du die Masken weiterhin siehst, also von daher ja, kann ich das nur so unterschreiben.
Weißt du, was das total Verrückte ist? Ich meine, wir haben jetzt hier Mitte, Ende Januar. Naja, Mitte Januar eher. Und natürlich bin ich jetzt quarantänisierter. Oh Gott. Also geh weniger vor die Haustür, als ich es normal tun würde. Aber die ganz normale Wintererkältung hatte ich bisher noch nicht. Das gab's, glaube ich, auch noch nie. Weder im Herbst noch im Winter. Bisher, knock, 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 keine Erkältung.
Hell, du hast recht. Die große Erkältung ist ausgeblieben bisher.
Aber was so ein bisschen Hygiene halt ausmacht. Ne? Also
einmal im Jahr Händewaschen.
Ne? Die Sache mit dem Händewaschen ist ein super Trick. Damit fängt es an. Aber ich denke auch, dass das die Maske ganz sicher auch einen Teil dazu beiträgt.
Ja, nicht nur die ich trage, sondern auch die Sozialkontakt einfach, ne, in Summe.
Ja, halt man schaut halt komisch aus, du siehst die Mimik der Leute nicht, es nimmt dir schon was weg, aber
ja, nochmal. Alleine schon diese Geschichten, du bist draußen und du bist beim Einkaufen und dann niest rechts hinter dir einer im Gurkenregal.
Ne? Und er hat es geschafft, sich vorher noch die Maske runterzureißen, damit er nicht rein niest.
Hab ich gesehen. Hab ich live gesehen.
Genau. Schön, dass ich nicht der Einzige war, dem zwar schon mal vor die Linse gekommen ist. Ich denke mir nur, Alter.
Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Aber
Marian, so findet es statt.
Ja, ich weiß.
Oh, Glück gehabt, ich habe meine teure FFP2-Maske nicht eingesaut.
Nee, ich glaube auch, das ist ein Stück weit ein natürlicher Reflex. Von daher will ich da jetzt den Stab über niemanden brechen. Ja, wenn du, weiß ich nicht, ja, was hat man sonst vom Mund? Eigentlich selten irgendwas.
Ja, aber ich halte irgendwas, wenn ich niesen muss, ja, irgendwas vor.
Ja, genau. Ne? Ja, aber du hast halt einen Fremdkörper und ich glaube, das ist ein natürlicher Puls, ist ein Stück weit zu sagen, erstmal das wegmachen, dass ich sauber in meinen Arm niesen kann, ist natürlich totaler Mumpitz.
Kurz vor der Kasse, aber schön die Maske genossen.
In der Schlange, genau. Und dann am besten in die Grabbelware rein niesen lassen.
Ja.
Schön. Genau. Aber zurück, Quintessenz ist. Ich hoffe, dass es vielleicht mehreren Leuten ähnlich geht wie mir und dass die Maske nicht komplett verschwinden wird, wenn der ganze Bums mal eingegrenzt
ist. Ich glaube, das wird schon ein bisschen nachhaltigen Impact haben, die ganze Geschichte. Hoffe ich doch.
Das ist ja so ein viel schönes Accessoire, gell?
Auf jeden Fall bei Menschen, die ein bisschen gesunden Menschenverstand mitbringen.
Ja, aber da gibt's doch kaum noch welche. Die sind doch so selten.
Da gibt's schon noch. Ich persönlich, und ich denke da sehr positiv, ich bin immer noch der Meinung, dass die große Masse, also die Mehrheit,
es verstanden hat, ja.
Ist. Ja, wahrscheinlich.
Fingers crossed, ja, dass unsere Hoffnungen erfüllt werden. Ja, irgendwann ist es auch mal gut mit dem ganzen Zeug. Ah, ja, jetzt haben wir ja ganz viel gepandemickt und haben uns ganz viel über Dinge geärgert und aufgeregt. Aber ich kenne jemanden, der ärgert sich vielleicht noch viel mehr als wir. Denn er hat nur noch zwei Versuche, um sein Passwort zu erraten. Oder andersrum das Pferd aufgesattelt. Ja. Der gute Bitcoin hat ja wieder eine ziemlich harte Rallye hinter sich, mit epischem Höchststand. Good Price Value, ja, ein paar $30,000 zwischendurch mal.
Also, 30.000 ist einer wert gerade, glaube ich.
Wie viel? 30?
30.000 ja, so Euro.
ja, wir waren schon knapp an die ja, 40.000 also, Dollar.
Ich glaube, Schnitt der letzten Woche war irgendwie so bei knapp bei 35.000 Dollar. Ja, und der gute Mann, der sich da sehr massiv ärgern dürfte, hat irgendwie noch 7.002 Bitcoins auf irgendeiner Krypto-Wallet.
Auf einem Speichermedium, genau.
Was Iron Safe, ja, was so ein, ja, verschlüsselte Festplatte quasi ist, die dir halt nur 10 Versuche gibt, um dein Passwort einzugeben. Leider hat er wohl vor ein paar Monaten seinen Passwortzettel verloren. Hat schon 8-mal versucht, und das Passwort einzugeben.
Man muss dazu sagen, der Typ ist vom Fach. Der ist Programmierer, ist sogar auch deutschstämmig, ja. Wohnt aber, ja, glaube ich, in Kalifornien. Ja. Und das erzähle ich aus dem Grund, weil wir... Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Programmierer das Passwort 123456 benutzt, ist relativ gering. Sondern der wird dann schon auch ein gescheites Programmiererpasswort mit Groß-Kleinschreibung und Hexadezimal und Sonderzeichen und hast du nicht gesehen, vergeben haben. Ich meine, das eine ist sich zu überlegen, wie hieß die Katze, die ich damals im Jahr 2004, als ich diese Bitcoins hatte.
Wie war Mutti's Mädchenname?
Genau. Ich denke mal, so ein Passwort hat der sich wahrscheinlich nicht ausgedacht und entsprechend kniffliger ist der ganze Bums für ihn. Aber überleg mal, 7.000 Bitcoins, A30K, also ich glaube, wir reden hier von roundabout 200 Millionen Euro, die er da auf so einer Festplatte hat, an die er nicht mehr rankommt. Och,
ja, das ist jetzt bist du sehr fatalistisch, denn er hat ja noch 2 Versuche.
an die er gerade nicht mehr rankommt. Ja,
ja, ja. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gut, das sind ja Geschichten, die rund um die Kryptowährung oder vor allem Bitcoins ja immer wieder mal aufpoppen. Bitcoin da das natürlich die erste Kryptowährung war und da war jetzt so 2011, 2012, reden wir über 20, 30 Dollar Bitcoin-Preis. Ja, wenn da halt so 7.000 Bitcoins für irgendwas mal bekommen hast, yo, da hast du vielleicht damals waren die iPhones auch noch günstiger gewesen, hast du vielleicht einen Mac dafür kaufen können. Ja. Jetzt schaut die ganze Geschichte natürlich ein bisschen anders aus, aber wir hatten ja auch schon Leute, die ganze Müllkippen umgegraben haben, weil sie ihre Bitcoin-Festplatte weggeworfen haben aus Versehen.
Da ging es auch um 7.000, glaube ich, müsste die gleiche Größenordnung gewesen sein.
Ja, vielleicht ist es so das Füllmaß für eine 128-Gig-Platte oder sowas.
Und gibt es dann nicht auch die Geschichte von dem Typen, der seinerzeit für ein paar tausend Bitcoins eine Pizza gekauft hat?
Ganz,
als das Ding losging?
Ganz am Anfang, das kann gut sein.
Ja.
Wenn ich hier an den einen Kameraden von der Freakshow denke, der auch ein deutscher Vorreiter von der ganzen Bitcoin-Geschichte war, der sich ein iPhone damit gekauft hat, 2011 oder 2012, weil er so viel Bitcoin hatte.
Ja, ne? Weg mit dem Scheiß.
Ja, wie geil, iPhone, ne? Ja, es ist, hat sich, glaube ich, keiner damals so viel Gedanken darüber gemacht, dass das mal so ein Spekulationsgut wird.
Das ist
und nein, durch die Decke kannst du ja auch gar nicht so vorhersehen, also beim besten Willen nicht. Hätte mir das damals einer gesagt, ich hätte den für bekloppt gehalten, ne? Und heute gucke ich mein Wallet an und denke mir,
okay. Ich habe mein Bitcoin-Wallet umbenannt in Onion-Wallet. Aber auch nur, weil mir die Tränen kommen, wenn ich drauf gucke.
Ich hatte nie welche. Ich
sei froh, da kannst du mich auch nicht ärgern.
Mhm.
Ja, damit.
Na, na, na,
genau,
na,
na, na, na, na, verschüttete Milch und so. Na, die Katzen werden sie wegschrecken.
Also, ich muss mich nicht ärgern. Also.
Im Nachhinein, nein, ärgern ist viel gesagt. Konnte keiner sehen, wo die Reise da hingeht. Was ein bisschen schade ist, dass die Ur-Kryptowährung Bitcoin natürlich mit diesem extrem hohen Kurs einfach tot ist für jeglichen Bezahlvorgang. Es ist nur noch Spekulationsgut. Ja, Punkt. Ja, es ist operabel nicht mehr einsetzbar, denn bei 1% Transaktionsgebühren oder 0,5% Transaktionsgebühren, um einen Block und einen freien Slot zu kriegen für dein Payment, führt es, glaube ich, ziemlich zu ab absurdum, sich noch einen Burger mit Bitcoin zu bestellen. Ja, beim 0,5% des Bitcoin-Kurses kriegst du wahrscheinlich einen halben McDonald's dafür. Ja,
ja, und das Restgeld Ja, aber vielleicht funktioniert es ja mit Yachten.
Mit Yachten?
Also was man noch ganz gut macht.
Achso, wenn du Yachten kaufst, Entschuldigung.
Yachten, was hast du verstanden?
Ja, ich muss überlegen, ne? Was du mit Yachten willst, aber ja, wenn ich natürlich mehrere Yachten kaufen möchte, dann ist gut geführte
Bitcoin-Wolle
ziemlich cool. Ja.
Nein, aber was schon noch ganz gut geht mit Bitcoin ist, das Tauschen gegen eine andere Kryptowährung, die man dann zur Zahlung einsetzt.
Ja, das ist...
Hast du auch nur ganz, ganz geringe Mengen an Bitcoin dafür. Da sind auch die Transaktionsgebühren dann entsprechend...
Das ist richtig, aber für den Alltags-Usability ist Bitcoin tot.
Ja. Wie granular kann man runtergehen? Gibt es dann Bitcents oder Bitmicrocents? Ja, oder?
0,00.
Wie heißen die denn? Satoshi? Nee, die Grenze Bitcoin-Währung, ich komme nicht drauf. Egal. 0,0002?
Also,
Bitcoin.
Ja, du kannst auf siebte Nachkommastelle, siebte oder achte Nachkommastelle runter.
Aber dann dauert dein Payment halt einfach 4 Wochen, ja.
Nee, das hat.
Bis dahin ist die Yacht dann Menge, fertig.
Von der Menge, die du anweisen
kannst. Ach so, Transaktionsgebühren meine ich. Ne?
Transaktionsgebühren.
Ich glaube, 0,01 ist die niedrigste. Ein Satoshi, genau. Ein Satoshi ist die kleinste Einheit bei Bitcoin.
Mittlerweile 0,000.
Satoshis Castle.
Und eine 1. Also die geringsten Transaktionen und dann ist es ungefähr eine Stunde. Also, das ist okay.
Ja, das ist okay.
Super, super Geschichte.
Und das sind umgerechnet knapp $3.
Oh, das macht Sinn, wenn du einen Cheeseburger für 2,90 kaufst. Aber okay, verlassen wir einfach dieses sehr ertragreiche und tränenreiche Bitcoin-Feld.
I have no tears.
You have no tears? I have more.
Damit nicht. Ich habe genug Tears, aber Bitcoin gehört nicht dazu. Kann er nicht immer überall mitreden.
Tears for Fears oder Fears for Tears? Ja, das ist die Frage.
Was ist mit Matthias?
Fears for Tears oder Tears for Fears?
Ja.
Na, okay, ich sehe schon. Ich sehe schon.
Zündet nicht.
Nee, schneide ich raus. Setz ich irgendeinen Karl von Mike Krüger ein.
Tö. Irgendwann habe ich wieder mein Messageboard. Das ist halt lustig, mein
Jetzt fällt mir wieder ein, was Tears auf Deutsch heißt. Eben.
Nein. Ja, so, du kannst auch Tränen sagen, je nachdem, wie du schreibst. Ne?
Je nachdem, wie du schreibst, ja.
Oh. Weißt du, wo wir richtig die Tears gekommen sind, und zwar nicht die Ebenen, ja? Vor Freude.
Erzähl.
Dass dem komischen orangenen Menschen aus Oversea jegliches Sprachrohr genommen wurde. Nachhaltig.
Also ich glaube ja wirklich, dass Tinder und Parship die letzten Plattformen sind, die ihn noch nicht offiziell gesperrt haben.
Das ist auch okay so, ja. Vor allem Tinder.
Wollen wir
Entschuldigung.
Wow. Unverhofft kommt auf. Dann fasse ich vielleicht nochmal kurz zusammen, was gerade so passiert ist. Läuft alles unter der Hauptschlagzeile Deplatforming. Hat auch eine wunderschöne ethisch-moralische Komponente. Ich glaube, die lassen wir hier einfach weg, weil die interessiert uns in der Situation nicht. Aber wir haben alle mitbekommen, letzten Donnerstag war die große Party auf dem Kapitol in Washington, angeheizt vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Immer noch übrigens, wird gerade impeached.
Irgendwann ganz kurz, wo du von der Party sprichst. Ihr kennt doch alle diesen Wikinger, der in allen...
Du meinst das schlechteste Star Wars Cosplay ever, ja?
Ja. Die Memes dazu, ja. Die durch seine sozialen Netzwerke gehen. Zu geil. Dungeons, Dragons, Geschichten und. Herrlich. Aber das Beste war, ich weiß nicht, ob das authentisch ist, aber seine Mutter hat getwittert, der wurde ja festgenommen.
Das habe ich in den Chat gestellt. Das ist authentisch.
Seine Mutter hat getwittert.
Carsten, möchtest du
es? Nein, mach durch. Es sei denn, du verschluckst dich hier unterm Erzählen.
Und er hat sich darüber beschwert, dass er kein organisches Essen kriegt und deswegen hat er auch die Tage, seitdem er inhaftiert ist, nichts mehr gegessen.
Ich habe nur das Meme dazu gesehen und habe mir meinen Teil gedacht, okay, jetzt verstehe ich das auch.
Das ist so Revoluza 2020, oder? 2021. Ja. So schauen die neuen Revoluzer aus. Was war die andere, die dann noch wahrscheinlich die Zwiebel in ihrem Handtuch hatte, die sich beschwert hat, dass sie, aber wir sind doch hier in einer Revolution und dann setzten die Tränengas ein. Wie kann das sein? Ja, warum sind sie hier? Ja, Revolution. Und die wehren sich. Was soll das? Ja.
Wenn das alles nicht so traurig wäre. Ne?
Das sind so die Meta-Diskussionen, die ich zwischendurch mit Carsten auch immer wieder hatte. Wo Carsten sich ja gerne über das in der Vergangenheit auch über das Thema echauffiert hat und auch zu Recht, ja, und ich vielleicht auch zu hart abgestumpft bin teilweise und mir einfach nur gesagt habe, wundert's dich denn bei der Bevölkerung? Oder vielleicht tun mir da manchmal auch Unrecht, aber du hast halt Menschen, die kennen halt nur ihr Land. Ja, für die ist Europa ein Land. Ja, und fängt in England an, hört irgendwo in Russland auf. Und da gibt es dann auch nur ein Euro. Möchte mich da gar nicht so reinschaukeln. Ja. Mich wundert da gar nichts mehr. Aber die Frage nach Organic Food, das setzt dem Ganzen natürlich schön die Zwiebel auf dem Döner auf, ja? Boah, ja, das ist schlecht.
Jede Generation bringt ihre eigenen Helden hervor.
Kann man mal sehen. Was sollte der Typ eigentlich darstellen, mal unter uns? Ich hab's immer noch nicht kapiert. Dieser Cosplay-Mongo. Das
weiß ich auch nicht.
Ich habe irgendwas mal gelesen, da haben sie seinen Auftritt analysiert. Also er ist auf jeden Fall ein Hardcore-Trumpist mit rechten Gesinnungselementen, und was man auch ganz gut an den Delivery. Ja, diese ganzen Runen, die er sich da auftätowieren hat lassen, sind in der sprechen halt eine eigene Sprache, Gesinnungssprache. Das ist der, das eine ist der. Ah, ich bring's nicht, aber es sind halt germanische Zeichen. Der So-und-So-Ring und der Torhammer, okay, den er da unten hat. Und also es sind echt harte. Ja, den hat er. Entschuldigung. Diesen Runenkranz hat er oben auf der Brust, also auf dem Brustmuskel natürlich. Dann kommt dazwischen noch ein Tattoo und unten, also da, wo dann die Leiste losgeht, da unten.
Da kommt
hat
der Torhammer. Aber er kriegt nicht.
Da, wo wir alle unseren Torhammer, also nur bei ihm ist es auf der rechten Seite, okay. Der Rechtsträger.
Okay.
Genau, und sie haben wohl, also die Hörner symbolisieren wohl Führungsqualitäten und das Kojotenfell symbolisiert von den Indianern herstammend auch wieder Weisheit, Jägertum, also wenn man genug sucht, findest du schon.
Okay.
Bezüge auf die einzelnen Elemente. Die Farbe im Gesicht, glaube ich, hat was mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu tun. So Zeugs, ja. Der Speer hat auch, glaube ich, eine Symbolik. Aber das bitte googelt selber nach. Das Netz ist voll davon.
Okay.
Also das Netz, was noch da ist. Ja. Weil eigentlich wollten wir ja über Deplatforming reden, gell?
Ja, weil der Typ ist ja genau. Einfach Teil davon geworden irgendwie.
er ist schon so ein bisschen ja, ein Bild des Ganzen.
Deplatforming,
ne?
Jetzt ist aber ja nicht dieses komische Maultier da deplatformt worden, sondern das orange Maultier, oder?
Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.
Doch. Ex.
Ja, auf jeden Fall bald Ex. Genau, wie ging es los? Ich glaube, Facebook hat den Anfang gemacht. Mark Zuckerberg hat den Torhammer geschwungen. Und die haben ihn, glaube ich, von Anfang an erstmal für 2 Wochen gesperrt, was sicherstellt, dass er während seiner offiziellen Amtszeit nicht mehr zum Facebooken kommt. Wir hatten im Vorgespräch ein bisschen drüber diskutiert. Ich habe ihn auf Facebook nie wirklich wahrgenommen. Für mich war der ganz hart mit dem Medium Twitter verknüpft, verwurstelt, was er als Sprachrohr, Sprachkanal, Kommunikationskanal benutzt hat. Twitter ist am gleichen Tag, also 2 Tage nach den Aufständen, sage ich mal, gefolgt, hat ihn erstmal für 12 Stunden gesperrt, dann kam er zurück, hat wieder Blödsinn gequatscht und dann haben sie ihn erstmal unbegrenzt die Tür zugemacht.
Ja gut, Twitter hat ihm ja schon ein paar Warnschüsse in den Wochen davor gegeben mit markierten als Fake News.
Ja, es war, glaube ich, kein unmarkierter Tweet mehr dabei.
Ja, Facebook und YouTube dürfen wir, glaube ich, auch nicht außer Acht lassen. Und genau wie, um bei Facebook zu bleiben, Instagram war da, glaube ich, im gleichen Fahrwasser unterwegs gewesen. Auch wenn Trump und Instagram jetzt nicht ganz so zusammenpasst, ne? Ja, so von gute Bilder her.
Also pass mal auf, ich habe hier eine Liste stehen. Wer hat ihn jetzt alles gebannt? Fängt an mit Facebook, Twitter, Google, dann Sachen, die wahrscheinlich eher so US-lastig sind. Grindr kannte ich nicht. Snapchat, damit hätte keiner gerechnet. Ja. Das ist The Company from China hat ihn auch. Instagram gehört dazu. Shopify, Reddit. V-Live kenne ich nicht. TikTok, Pinterest.
Ja, okay.
Das andere kann ich gerade nicht lesen. Also ich sage ja eigentlich... Das Einzige, was fehlt, sind Tinder und Starship.
Ach ja, 11 Minuten verliebt sich ein Präsident in uns. ich habe das ja echt gefeiert oder feiere das und begrüße das, dass der jetzt mal mundtot gemacht wurde. Auf der anderen Seite frage ich mich oder stellt sich mir die Frage, warum erst jetzt? Haben sie jetzt erst Eier bekommen, die Zuckerbergs dieser Welt?
Ja, das sind wir wieder auf einem ganz anderen Level. Offiziell eigentlich ganz einfach zu erklären, er hat den Bogen überspannt.
Oh, jetzt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, die Bögen in Amerika.
Der Angriff aufs Kapitol befohlen. Ein Angriff auf die
Demokratie. Die haben alte germanische Langbögen, Heiko. Das ist.
War nicht die Engländer, die mit den Langbögen? Aber egal. Vielleicht waren sie auch germanisch und geraucht haben sie, glaube ich, auch. Nein, es ist gut, dass der Mund tot gemacht wurde, vor allem jetzt in den letzten Tagen, um da jegliches Riot-Verhalten dann auch auszuschließen und Anstachelversuche auszuschließen. Auf der anderen Seite natürlich auch sehr bezeichnend, dass sie jetzt erst so hart durchgreifen, wo ein Ende eh schon in Sicht war. Ja? Und dieses vorgeschobene Ding mit dem Kapitol, das ist ja nur die Kirche. Wir dran Hessen kennen nur Cash. Oh. Ja? Die Cash oben drauf gesetzt auf Sahnehäubchen. Denn das als Bogen überspannt zu bezeichnen, yo. Aber da waren auch viele Dinge vorher schon, die einfach eigentlich gelangt hätten, um ihn mundtot zu machen. Aber natürlich, Repressalien.
Ist schwierig, genau. Da war er noch in einer Position, wo er hätte mehr Gegendruck leisten können. Jetzt ist er eine lame duck. Repressalien sind eher mal nicht so zu befürchten. Could be anything. Ja, und natürlich das Argument mit als Präsident der Vereinigten Staaten genießt er einen anderen Status als du und ich. Ja, kann man auch nicht
ganz verneinen. Dieses blaue Häkchen macht verdammt viel aus, Mann.
Ja, das hat Sascha Lobo auch.
Nein, und den wollen wir auch nicht als Präsident von den Vereinigten Staaten.
Aber was er eigentlich in dem ganzen Komplex auch nice to see ist, dass es nicht nur Donald Trump alleine betrifft, sondern Twitter hat anscheinend so richtig krass aufgeräumt. Also über 70.000 in erster Linie QAnon Fahrwasser-Accounts einfach mal gelöscht. Einfach so. Ich habe da ganz nette Posts gesehen von auch so Verschwörungsgusteln, die sich da zusammengefunden haben und sich gewundert haben, so, was, du hast auch 200 Follower verloren? Ja, bei mir waren es sogar 300. da ist über Nacht ziemlich hart aufgeräumt worden. Und mal gucken, ob sie den Kurs beibehalten, ob das jetzt bloß für Verschwörungstheoretiker und US-relevante Themen gibt. Ich meine, ne, es gibt noch andere Staatshäupter, die vielleicht auch, ne, da berücksichtigt werden könnten.
Ja,
ist egal.
Ich glaube, Trump hat das von Twitter, wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz sehr intensiv andiskutiert. Twitter hat ja schon massiv davon, kann man sagen, profitiert, er schon profitiert. Einfach die Wahrnehmung und die Reichweite mit der Amts, mit dem Amtsantritt von Trump und seinem Twitter-Verhalten, das hat schon mal ein anderes Level bekommen. Ja. Und Twitter hat da wesentlich mehr Einzug in der Wahrnehmung gehalten. Genau wie auch bei Facebook und YouTube, auch wenn es bei uns in Deutschland vielleicht nicht so war. In Staaten hat es mit Sicherheit nochmal eine andere Wahrnehmung gehabt. Und die haben alle davon profitiert auf der einen Art und Weise. Aber ohne da jetzt irgendwas vorwerfen zu wollen, es ist schön zu sehen, dass sie auch reagieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen. Wenn auch vielleicht ein bisschen zu spät, aber es ist... Es zeigt ja auch, welche Power einfach diese Konzerne und diese Plattformen haben, ja.
Ich glaube, das ist jetzt die große, in Anführungszeichen, ethische Frage, die uns auch die nächsten Wochen und Monate verfolgen wird, nicht? Wie viel Macht dürfen jetzt diese Konzerninhaber haben und nutzen sie richtig oder nicht? Schwierig.
Ja, die Frage ist ja auch immer für die Plattformbetreiber, wo hört Meinungsfreiheit auf? Ne?
Und Meinungsfreiheit nach US-Definition oder nach europäischer Definition, das sind auch zwei Paar sehr unterschiedliche Schuhe. Mhm. Aber lass uns mal das ganze Thema aus dem anderen Blickwinkel betrachten. Das eine ist Trump und die mediale Wucht, die er mit Hilfe von Twitter entfachen kann. Was ich aber nicht minder interessant fand, war jetzt zum Beispiel die Löschung dieser 70.000 grenzdebilen Konten. Hatte ja eine richtige Massenwanderung zur Folge. Und das war so der Moment, wo mir klar geworden ist, dass es eben nicht nur ein Propagandatool sein kann, die ein Präsident nutzt, Twitter-Plattform. Insbesondere, sondern eben auch ein Mittel, sich zu organisieren von eben all den Leuten, die dann nach Washington gefahren sind. Die hatten nämlich auf einmal ein Riesenproblem. Zum einen ist ihre Galionsfigur weggefallen, aber die haben sich natürlich auch über genau diesen Dienst in Gruppen und was weiß ich zusammengefasst und organisiert. Da waren dann so Fragen wie, ja, ich würde nach Washington fliegen, ist aber blöd, wir können keine Waffen mitnehmen, du, kein Thema. Komm da und dorthin, ich habe einen Truck. Dann kriegen wir die Ammunition da auch aufs Kapitol. Und all diese Leute hatten auf einmal ein Riesenproblem, ihre Organisation aufrechtzuerhalten. Und was ist passiert? Sie sind alle abgewandert. Ja, also gab auch keine Möglichkeit mehr, die ganzen Hetztiraden zu publizieren. Wir haben es gesehen, in Deutschland scheint Telegram da das Mittel der Wahl zu sein. In USA war es ein Dienst, von dem ich bis dahin auch noch nichts gehört habe, der sich Parler genannt hat. Und Parler scheint so ein Twitter-Äquivalent zu sein, was gerade in der rechtsradikalen Szene extrem beliebt ist. Könntet ihr Parler vorher?
Ja, ist auch hier im europäischen Bereich vollkommen unrelevant gewesen. Es war wirklich so eine reine US-Erscheinung mit Parler.
Ja. Also auch schwer rechts. Ja,
dafür sind sie ja komplett geächtet jetzt, glaube ich, von allen.
Riesengruppen, genau. Und dann kamen die nächsten Big Player in den Aal, hättest du es gesagt, Heiko, wahrscheinlich.
Genau.
Namentlich Apple und Google in erster Instanz, die als Konsequenz die Parler-App aus ihren Stores genommen haben. Also ich habe mir hier was rauskopiert, was man auf in der Woche nach der US-Wahl, ja, also da gehen wir zurück auf dann, wann war das? November? Mhm. Anfang November wurde die Parler-App knapp 1 Million heruntergeladen und schaffte sowohl in Apple als auch eine Google-Bibliothek auf Platz 1 der Download-Charts.
Das ist schon eine Nummer, ne?
Don't believe the hype.
Ja, und dann sind also nach Twitter, Facebook und den sozialen Netzwerken eben auch die Plattformanbieter auf den Plan gekommen und haben Parler erstmal aus den Stores genommen. Und dann.
Ja, das ist frontendmäßig, weil da hat der Amazon, glaube ich, noch einen nachgelegt.
Den Ball wollte ich dir gerade zuspielen. Genau. Dann kam nämlich in letzter Instanz Amazon noch ins Spiel. Und Heiko macht den Satz fertig. Hat was gemacht?
Ja, als Host oder Amazon für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, kann ja auch sein.
Das wissen die wenigsten, glaube ich, tatsächlich.
Kann nicht nur lustige Warenpakete verschicken, sondern sorgt auch dafür, dass viele Datenpakete bei uns immer ankommen. Die hosten nämlich für ganz viele Firmen, ganz viel Zeug.
Ich glaube, 40% aller Online-Dienste laufen über AWS, Amazon Web Services. Genau,
Amazon Web Services. Ja, ein Mega-Ding. Amazon hat sich dann auch dazu entschlossen zu sagen, genau. Dann drehen wir halt auf dem Backend auch noch einen Hahn zu und da können sie sich immer neue Infrastruktur suchen und hat es auch rausgeworfen. Sauber. Mhm.
Und damit war die Plattform quasi beerdigt. Am 8. und 9. irgendwie so.
Ja. Somit war nämlich auch die schon installiert, also ne, wenn Google und Apple das aus ihren Stores rausnehmen.
Hat die installierte Basis, kann, ist sie noch da.
Hast du eben auch die installierte Basis, genau. Und dann hat Amazon einen draufgesetzt, ja, und dann nochmal die Kirsche oben drauf gesetzt auf das Sahnehäubchen und gesagt, na, dann nehmen wir euch auch die Datenbanken und die laufenden Dinger. Sehr schön.
Ja, damit war Parler weg.
So muss es sein.
Und die hatten schon wieder, momentan scheint die Kapelle einfach weiterzuziehen, was ich heute gelesen habe. Noch so eine Plattform, von der ich noch nie was gehört habe. Gab.
Gab, ja.
So wie Gavi ohne I, G-A-B. Das scheint jetzt der nächste heiße Scheiß zu sein.
Versuchen sich möglichst unabhängig von sämtlichen großen Webpostern zu halten und so weiter, was natürlich auch sich auf die Performance der Plattform auswirkt, ist nicht gerade performant.
Und ich meine, da haben wir den gleichen Effekt wie bei unseren Nebis-Servern, die sind einfach jetzt nicht ausgerichtet auf hunderttausende verwirrter Amerikaner, die sich dabei mal anmelden wollen.
Die ja. Haben wir nicht gleich nach DDoS-Attacken.
Nee, aber es scheint wirklich zu sein, dass so eine Anmeldung von Seite zu Seite 5 Minuten keine Seltenheit sind.
Krass.
Ja, jeder Aufruf.
Ja, verrückt. Verrückt. Aber Carsten, du bist da vielleicht ein bisschen tiefer drin. Diese 70.000 Twitter-Accounts, sind das, weil Twitter hat ja auch viel, nicht so mal, manchmal mit den Themen wie in der Bot-Armee und Bot-Accounts zu kämpfen. Sind das, könnte auch Bot-Accounts mit dabei sein?
Ich denke
schon.
Oder
sind das wirklich verifizierte Accounts? Ja. Also, das kann alles sein, ne?
So wie ich das verstanden habe, war da alles dabei.
Da ging es um die Inhalte. Ob das jetzt Bot oder Finger verbreiten, ist dann, glaube ich, nachgelagert.
Okay.
Aber Bots können ja auch genug Ärger machen durch Weiterverbreiten etc.
Ja, sehr egal, wer den Bullshit teilt, ob das human oder not human ist. Ne? Mhm.
Und jetzt und noch ein Ding, was ich sehr, sehr spannend fand in dem Zusammenhang, wir können auch noch über Messenger-Flucht reden, aber das hat einen anderen Hintergrund. Vielleicht machen wir das nächste.
Nein, wir sind bei 1:30 und ich muss mir gleich mein Spritzchen geben.
Ja, und ich muss morgen früh raus, aber dann vielleicht noch den Aspekt, was wieder einmal mehr zeigt, dass nichts einzeln steht und diese ganzen Komplexe unglaublich vielschichtig sind. Was wir jetzt hier gerade so gefeiert haben, hey, die Rechten haben keine Plattform mehr, sie können sich jetzt schlechter organisieren, Konfusion, Dezentralisierung, keine Orga mehr, ist auf der einen Seite natürlich schön, wird wahrscheinlich nicht direkt dazu führen, dass die einen Gesinnungswechsel vollziehen.
Nein.
Aber das ist wieder nachgelagert. Ist aber auf der anderen Seite auch ein riesengroßes Problem gerade, und zwar für die Justizbehörden. Weil natürlich jetzt auch gerade im Zug der Kapitolstürmung, also die versuchen da wirklich hart aufzuräumen und analysieren Videomaterial etc., aber eben auch natürlich die sozialen Netzwerke nach Urhebern, Quertreibern, Organisatoren und so weiter. Dadurch, dass die Leute jetzt auf Twitter und Facebook nicht mehr zu finden sind, haben natürlich auch die
die Strafverfolgungsbehörden Probleme.
Ja, genau.
Ja, aber warum haben sie das Problem? Einfach, weil sich in den letzten paar Jahren viel zu sehr auf diese ganze Geschichte verlassen wurde. Wir haben da ja überall Einblick, wir können alles auswerten und hast du nicht gesehen. So das klassische Ermittlungsarbeit, wie man quasi klassisch ermittelt, echt ins Hintertreffen geraten ist in den letzten Jahren, gerade in den USA.
Scheint also, aber kein...
ein bisschen ein hausgemachtes
Problem. Scheint kein Exklusivrecht der USA zu sein. Ich glaube, in Deutschland hinken die Dienste da auch massiv nach. Dass man
Sagen wir es mal so, in Deutschland sind schon alleine die Hürden, überhaupt Inhalte aus sozialen Netzwerken nutzen zu dürfen, juristisch deutlich höher.
Ja,
das ist einfach
das ist schön.
Nicht für die Nachrichtendienste. Ist egal.
Da wollte ich gerade sagen, dafür haben wir lustige Themen mit BND und V-Männern und anderen Themen. Mhm. Ja.
Genau. Auf jeden Fall scheinen die jetzt auch ziemlich in der Luft zu hängen und also anstatt halt sich auf einen Kanal wie Twitter konzentrieren zu können und da ihre Nachforschung, ihre Selektion betreiben zu können, müssen die jetzt natürlich den gleichen Weg gehen und in dieses fragmentierte Parler, was auch schon wieder weg ist, oder Gap oder wo auch immer die Verwirrten sich hin verstreut haben. Also große Herausforderung.
Du meinst die Konfusion Richtung Konföderation, ja, das ist schwierig.
Den habe ich jetzt nicht verstanden, aber ja.
Achso, das mit der Konföderation, das erkläre ich dir nochmal mit Südstaaten, Nordstaaten und so.
Ja, aber unsere Hörerschaft, naja, egal.
Ach so, ja, die Allgemeinbildung, Entschuldigung. Wer schafft, Computer anzumachen, sollte es auch wissen. Nein. es gab ja mal eine Zeit in Amerika, da haben sich Nordstaaten, Südstaaten mächtig auf die Mütze gehauen. Und die einen waren die Konföderierten, die anderen waren die Unionstruppen und die Konföderierten waren die Südstaatler.
Das waren die Grauen, ne?
Haben halt, das waren genau die jetzt keine Statuen mehr stehen haben von irgendwelchen Sklavenhändlern mit den grauen, hässlichen Uniformen. Und die Union hatte die schön dunkelblauen gesetzten.
Deshalb war ich als Kind auch immer für die Blauen. Die haben mir einfach besser gefallen, Funk der Uniform her.
Die haben auch die erste Gatling-Gang gehabt damals, ne? Waren so weit überlegen, egal. Ah, let's not go there. Gut, der Wortwitz ist in die Hose gegangen, tut mir leid.
Ja, ich konnte halt intellektuell gerade nicht folgen.
Das geht mir bei dir auch öfter so, weil es liegt an meinem gediegenen, schlechten Intellekt gegenüber.
Ach komm, jetzt ist er, herbei. Ist spannend, sagen, wenn wir hier wieder, vielleicht das noch als abschließender Tipp, Impeachment. Ja, nein, geht's durch?
Macht keinen Unterschied mehr. Also jetzt temporär in meinen Augen macht es wenig Unterschied.
Aber natürlich jetzt nicht akut.
Also nicht vor einem halben Jahr hätte ich es mehr gefeiert.
Genau, richtig. Macht nichts mehr wirklich akut, aber es ist natürlich ein Zeichen noch zum Ende, ne, in gewisser Weise. Kommt drauf an, was der Kongress da jetzt macht, beziehungsweise der Senat. Der Senat, auf den kommt es ja jetzt an.
Ja. 17 Republikaner bräuchte es, die das Lager quasi wechseln. Nee, also ich sage, es macht aus folgenden Gründen ist es nicht ganz egal, weil zum einen natürlich die Schmach, als einziger Präsident zweimal impeached worden zu sein, ist was ich der Person gerne gönne. Das andere Ding ist, dass er von sämtlichen öffentlichen Ämtern gebannt werden könnte, sollte das Impeachment durchgehen. Das heißt also 2024 werden wir zumindest bei der Person sicher. Und ganz nebenbei kommen auch noch so andere Gratifikationen dazu, die ich ihm persönlich jetzt eher mal nicht gönnen würde. Wie zum Beispiel eine jährliche Pension von $200,000, das Anrecht auf Staatsschutz bis Lebensende, also dass da die armen FBI-Leute weiterhin abgestellt werden müssen, was ein Vermögen kostet auch, und ein Reisebudget in Höhe von, ich glaube, $1 Million pro Jahr für Ex-Präsidenten. Und wahrscheinlich gibt es noch 2, 3 Gratifikationen mehr.
Ja, ich glaube, so ein bisschen Immunität und sowas fließt da ja auch noch
rein. Ich glaube, die ist eh vorbei am 20. 12 Uhr.
Ja, aber du hast schon recht. Ja, jeder Cent für diesen Menschen wäre einfach zu viel, den der amerikanische Staat da ausgibt. Von daher, jo, wenn sie es durchkriegen, wenn sie es durchziehen wollen, sollen sie machen.
Macht auf jeden Fall ein ziemlich klares Zeichen halt zum Ende.
Ja. Und es wäre für die Republikaner ein Zeichen, sich neu aufzustellen oder ein Statement zu setzen und sagen, wir wollen damit nichts zu tun haben. Werden sie aber nicht tun, weil es haben halt trotzdem 70 Millionen Leute ihre Stimme in das Lager abgegeben. Okay, davon sind jetzt vielleicht die Hälfte Hardcore-Trump-Fans und die andere Hälfte sind Republikaner, weil der Großvater und der Vater und der Urgroßvater auch schon Republikaner waren. Das muss jetzt gar nicht so ideologisch durchdrängt sein. Ne? Und dennoch, ja, einen Anfang machst du nicht, indem du kleine Feuerchen zuschüttest und weiter glimmen lässt.
Na, am Ende vom Tag ist gut, dass der Typ weg ist, dass da eine Änderung da ist, dass er nicht noch eine Amtszeit bekommen hat. Ja, und um dann das bisschen Positive noch rauszuziehen, er hat genug Porzellan zerschlagen weltweit und vor allem halt auch ja, intern. Also, ne, USA, das Land war selten so gespalten wie momentan. Wird ein bisschen Zeit brauchen, um das wieder zu kitten. Von daher, ja, better soon than later. See you later, alligator, Mr. Donald Trump. Auch wenn du deutsche Wurzeln hast. I don't like you.
Ja, damit würde ich sagen, war das Folge 72 eures Lieblings-Tech-Podcasts.
Ich habe noch was Technisches hier zum Ende für euch.
Eine Batterie.
Nein.
Ein Kondensator.
Das ist ein.
Ja. Es ist ein Kondensator. Ja.
Ich dachte mir so zum Ende, um das nochmal ein bisschen aufzulockern.
Ich würde sagen, alles Weitere, was wir noch auf dem Zettel hatten und hätten und euch gerne mitteilen würden, machen wir einfach nächste Woche.
Hilft ja nichts.
Eben. So schaut's aus. Männers, danke für eure Zeit im ersten Podcast 2021.
2021. Schön war's. Bis bald.
Tschö, Nacht und bye.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und viert's euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.